Itchy. Deep Dive. Der Podcast.
Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück hier bei eurem Lieblingspodcast und wahrscheinlich dem besten Podcast, den diese Band jemals gemacht hat, nämlich Itchy Deep Dive. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Wir haben noch einiges vor uns in dieser Folge, und zwar zum einen das Ende von der All We Know-Ära, sag ich mal. Da gibt es noch ein paar Sachen zu berichten, und dann kommen wir zum Albumzyklus von Ja als ob, und das war sehr spannend. Da gab es einige Neuerungen, Herausforderungen, Probleme, Auf und Abs in unserer Band, wie auch außerhalb unserer Band. Leute können sich vielleicht daran erinnern, es gab eine kleine globale Pandemie, die uns einige Stöckchen in die Speichen von Vorder- und Hinterrad geworfen hat. Aber da sind wir rausgekommen. Aber bevor ich jetzt hier um den heißen Brei rumrede, begrüße ich einfach die zwei Menschen, ohne die die Welt wahrscheinlich nur halb so schön wäre. Please welcome Max und Pants.
Ja, Applaus, Applaus. Ich möchte, dass die Leute jetzt klatschen zu Hause vor ihren Empfängergeräten. Das wäre mir wichtig.
Empfängergeräten.
Also Sibi, die Einleitung war mega.
Wirklich.
Das muss ich jetzt mal sagen.
Ich habe kurz überlegt, lassen wir Sibi heute allein machen. Ja. Lass uns ihn die Geschichte erzählen.
Ich war schon am Gehen.
Ja.
Sehr gut. Dein Hund ist auch im Gehen. Wir sind nämlich heute übrigens nicht bei mir im Wohnzimmer,
Premiere.
Sondern, wo sind wir?
Wir sind in unserem neuen Studio bei mir im Wohnzimmer. Und hier ist natürlich mein Hund Hella auch wieder am Start. Also wenn ihr Trippelgeräusche oder irgendein Geschmatze hört, das ist Hella oder Sibi. Genau, ja, Sibi hat es schon gesagt, ja, als ob, das wird spannend. Ich würde sagen, vielleicht eine der kontroversesten und schwersten Phasen, zumindest seit ich in der Band bin.
Das stimmt.
Haben wir da irgendwie durchgemacht. Da kommen wir zu, sage ich mal. Ich will nur so ein bisschen
anteasern, ne? Dass ihr dranbleiben.
Dass
ihr nicht sofort wieder abschalten.
Ja.
Ja, All We Know sind aber nicht ganz fertig geworden. Wir haben das Album veröffentlicht 2017 und dann sind andere Dinge passiert.
Genau, wir waren mittendrin stehen geblieben quasi, und ich glaube, wir waren gerade so dabei zu erzählen, dass wir sehr viel zu tun hatten in diesem Sommer, sehr viel unterwegs waren. Dann kam die Platte raus, sehr viel Promo. Wir waren auf Tour mit Bad Religion als Support und haben viele schöne Festivals gespielt. Und mir ist noch eingefallen dazu, dass wir in diesem Jahr, in diesem Sommer auch zum ersten Mal ein Festival in Spanien gespielt haben. Wisst ihr das noch?
Natürlich weiß ich das noch. Das war Hammer.
Das war Hammer. Wirklich ein sehr, sehr guter Ausflug. Und mir ist eine Sache eingefallen, die ich nochmal recherchiert habe. Und zwar ist es ja schönerweise so, dass jedes Mal, wenn wir in einem neuen Land spielen, wo wir vorher noch nie waren, ist Sibi immer sehr fleißig und schafft sich so ein paar Brocken in der Muttersprache drauf, damit er gleich eine Nähe zum Publikum aufbauen kann. Und ich habe den Konzertbericht von damals nochmal rausgesucht. Und hier ist Folgendes passiert. Ich lese einfach mal. Um 21.10 Uhr laufen wir dann also pünktlich zum Sonnenuntergang auf die Bühne, und Sibi begrüßt das spanische Publikum feierlich mit einem lauten und energischen Buenos Dias, Cabrones! Was übersetzt leider ungefähr so viel heißt wie Guten Tag, ihr Arschlöcker. Und ich wollte jetzt nochmal fragen, Sibi, was ist da schiefgelaufen?
Das hat mir irgendjemand im Nachmittags erzählt, und vielleicht hat er mich verarscht.
Das kann vielleicht sein.
Aber vielleicht waren sie ja trotzdem begeistert von meinen Spanischkenntnissen.
Ja.
Was mir zu dem Festival einfällt, ist, dass wir nachmittags dort angekommen sind, und da hat man immer so, wenn man in anderen Ländern spielt, oft mal so geliehene Backline und Instrumente und so. Und dann waren wir da, und dann macht es Sinn, dass man da einen ordentlichen Soundcheck macht, weil man ja auf neuen Sachen spielt und dass das abends halt gut klingt. Erster Auftritt in einem neuen Land, und dann weiß ich noch, haben wir schon aufgebaut zum Soundcheck, und dann kam der Veranstalter her und sagte, hey, wollen wir nicht auf meine Yacht gehen? Und wir so, nee, wir haben eigentlich Soundcheck jetzt. Und der so, okay. Und dann haben wir kurz beraten, und dann haben wir wieder eingepackt, und 10 Minuten später waren wir auf der Yacht und sind von der ins Wasser gesprungen und hatten den Nachmittag unseres Lebens.
Ja, das war sehr schön auf diesem Boot. Da gibt es auch tolle Fotos noch. Vielleicht denken wir dran, eins zu posten. Das Einzige, woran ich mich aber wirklich noch erinnere, ist, dass wir einen eigenen Bierzapfhahn vor unserem Backstage-Zelt hatten.
Ja, ey, ich finde, jedes Festival sollte das einführen, oder? Immer beim Itchy Backstage-Raum eigener Bierzapfhahn.
Wir müssen wieder nach Spanien.
Die Sache ist klar. So, jetzt hast du aber hier den ganzen Flow unterbrochen.
Ja, genau,
mit deinem Ding.
Auf jeden Fall.
Mach mal weiter hier.
Wir haben ja schon erzählt gehabt, dass das Album All We Know, das wir rausgebracht haben, in diesem Jahr nicht auf unserem eigenen Label erschienen ist, sondern auf A Rising Empire. Das heißt, wir sind nochmal zu einer externen Plattenfirma gewechselt. Und hier können wir vielleicht nochmal ein bisschen drüber sprechen, wie das so war. Wie ist das gelaufen? Was war gut? Was war schlecht?
Genau. Und warum wir dann beim Album danach wieder unser eigenes Label rangezogen haben und nicht mehr bei Rising Empire waren. Ja, also ich glaube, man kann das zusammenfassen in, wir sind auch nicht so einfach.
Ich glaube wirklich auch,
mit uns
das
arbeiten.
Ja.
Ja, tatsächlich. Nee, das war so eine Mischung. Also zum einen, wie gesagt, nochmal rekapituliert, wir kamen auf dieses Label, weil ein Kumpel von uns gehört quasi dieses Hauptlabel. Und dann haben wir das eben probiert und da waren viele Sachen gut, aber manche Sachen auch nicht so gut. Wir haben uns ja ein bisschen gewundert, dass, auch nochmal zurück, wenn man ein eigenes Label hat, dann gehen ganz viele Dinge bei jedem Release schief. Keine Ahnung, bei Amazon ist dann plötzlich die Beschreibung falsch oder das Bild ist falsch oder irgendwas passiert und man denkt immer, das gibt's doch nicht, wieso kann nicht einmal irgendwas normal laufen? Und dann war es bei diesem externen Label eben auch so, dass so Kleinigkeiten nicht funktioniert haben und wir dachten, hä, aber wieso, wenn wir das nicht können, okay, klar, aber so ein richtig professionelles Label, da muss es doch laufen. Und so waren da ein paar Dinge, was von deren Seite nicht so rund lief, aber wir hingegen haben natürlich gerade durch unseren neuen Manager, den wir da so drauf angesetzt hatten, der das Bindeglied zwischen Label und uns so war, der hat natürlich da voll seinen Daumen drauf gehabt und nachdem dann so die ersten paar Sachen vielleicht schief gelaufen sind, hat er immer noch mehr drauf gedrückt und hat gesagt, er braucht Reports und sagt mal, was habt ihr genau gemacht letzte Woche und was ist da gelaufen, was ist nicht gelaufen, was können wir noch machen, was macht ihr nächste Woche, und die waren halt ein bisschen überrumpelt von unserer, sag ich mal, nervenden Art wahrscheinlich. Mhm. Deswegen hat es, glaube ich, im Nachhinein kann man sagen, hat vielleicht nicht ganz hundertprozentig gepasst, aber jeder hat trotzdem, glaube ich, in seinen Möglichkeiten alles gegeben.
Ja, auf jeden Fall. Also, und ich will es auch gar nicht zu schlecht zeichnen,
nee,
weil es
nicht.
Hat auch echt viel funktioniert und auch echt Sachen, die wir ohne diese Plattenfirma nicht hätten machen können.
Das stimmt.
Das muss man durchaus sagen. Und von daher, das ist so vielleicht ein klassischer Fall, wo man sich in beiderseitigem Einverständnis danach trennt.
Genau, das haben wir versucht. Das war cool so, aber danach merkt man, ey, wir machen es wieder selbst und die denken sich, ja, mach's doch wieder selbst.
Ich glaube wirklich auch, dass das einfach, wir sind einfach eine Band, die dafür gemacht ist, das selbst zu machen.
Ja,
das
genau.
Ist jedes Mal, wenn wir wollen halt einfach überall mitsprechen, überall das letzte Wort haben oder zumindest Bescheid wissen,
genau.
Was in Planung ist, und das ist natürlich für andere dann manchmal anstrengend und deswegen ist so eine eigene Plattenfirma für uns einfach das Beste, glaube ich.
Ja, das stimmt so.
Genau, also so viel zur Plattenfirmensituation. Sprich, man hat sich dann darauf geeinigt danach, dass wir das nächste Album wieder in getrennten Wegen sozusagen beschreitet. Zu All We Know gibt's aber noch andere Dinge, die passiert sind. Und zwar haben wir ein paar Musikvideos gedreht, natürlich auch bei diesem Album. Und die waren auch nicht von schlechten Eltern, muss ich sagen. Da würde ich mal anfangen mit dem Videodreh zu unserer ersten Single Nothing.
Das war ein wunderschöner Tag.
Das denke ich
mir. Wir zwei von uns.
Das war wirklich herrlich.
Boah, also ihr könnt das Video draußen gerne mal anschauen. Also da geht es im Grunde drum, auch wieder so ein Quatsch. Wer kam auf die Idee und wieso? Wahrscheinlich kam ich sogar noch auf die Idee.
Ja, natürlich.
Und wieso habe ich das dann auch durchgewunken? Ihr natürlich schon, klar, verstehe ich, warum ihr es durchgewunken habt. Aber das ist wieder so ein typischer Fall von Dummheit bei der Planung. Ey, ich dachte, hey, das ist doch cool, wenn ich einfach gequält werde und gefoltert werde während einem kompletten Video. Passt so zur Stimmung vom Song und so weiter. Ja, und dann fanden wir das alle cool, inklusive mir, bis zu dem Tag, an dem wir dann in einer Fabrikhalle irgendwo in Bayern standen, bei Minusgraden.
Die war arschkalt, ja.
Und ich habe am Tag davor mir noch eine Grippe eingeholt und hatte da Fieber. Und dann wurde ich einfach von morgens, also es ging ganz, ganz früh los und hat ganz, ganz spät aufgehört,
ja.
Wurde ich gefoltert.
Ja, von euch. Wunderschön. Wir wollten halt einmal so ein Horror-Folter-Video machen. Ich glaube, die Idee kam daher, weil es in dem Song Text geht es ja darum, dass man sein ganzes Leben lang mit Ratschlägen von Leuten von außerhalb zugeschissen wird, wie man zu leben hat, was man zu tun hat und so weiter. Und das kann sich auf Dauer ja wie eine Folter anfühlen. Und so wollten wir das dann verbildlichen und haben uns dann verschiedene Folterszenen für Sibi ausgedacht. Und also meine einzige Erinnerung, die ich immer habe, wenn ich an diesen Dreh zurückdenke, ist, wie Sibi an der Wand steht und Max und ich wild auf ihn einprügeln. Und das ist irgendwie...
Das war super.
Das war einfach...
Warte mal, ich hing doch sogar
Kopf. Ja, ich glaube, du hingst so.
Oh,
ja.
Wirklich?
Ja, ich hing Kopf über vor einer Wand.
Ja, hoffentlich.
Ja, ja, und ich weiß noch so, dass dann schon, ja, das muss schon echt aussehen. Und dann ich immer so, ja, also Sibi, ich gebe dir jetzt gleich eine, sorry, ne?
Aber hast dann trotzdem ordentlich reingedrückt.
Habt ihr trotzdem richtig
alle gegeben. Das musste ja echt aussehen.
Ja, und dann wurde ich gedrängt zum kalten Wasser und ich mir
immer war schon kalt. Waterboarding.
Ja,
wir
genau.
Haben dich wirklich einfach gewaterboardet. Also wir haben dann natürlich sofort aufgehört, aber im Prinzip wurdest du kurzzeitig gewaterboardet.
Ja, da ging einiges.
Was schon echt hart ist. Und ich möchte aber noch erwähnen, dass natürlich ein alter, bekannter und ganz toller Freund von uns da wieder die zweite Hauptrolle neben Sibi spielt. Also er ist sozusagen der Oberquälerich und Panzer und ich sind seine
Handlanger.
Seine Schergen. Und genau. Und das ist Tim Forsmann, der vom Bett.
Der vom Bett. Genau, von der Bettwerbung. Was sagt er immer? Nee.
Ich habe die nicht auswendig genannt.
Ich weiß nicht. Jedenfalls habe ich zwei Fragen an euch zu diesem Video. Und zwar habe ich mich gefragt, was hat das mit dem Erschießen auf sich? Der Tim, also der Bösewicht in dem Video, erschießt sich irgendwann, er will mich erschießen, er erschießt sich dann selber, fällt dann dreimal um. Und da habe ich es angeschaut und dachte, was war da nochmal die Idee dahinter?
Das ist immer ein schlechtes Zeichen, glaube ich.
Ja, also erzähl's mir bitte.
Also ich habe es jetzt tatsächlich nicht nochmal angeschaut, aber ich erinnere mich.
Ja.
Und wir wollten da irgendwie so ein Clou einbauen.
Das aber Twist, kann es war es die ganze Zeit du selbst.
Und ich bin ja, ich bin Teil der Band, wir sind zu dritt und dann fliegt er dreimal um. Also irgendwie, wir hatten uns auf jeden Fall eine tolle Idee überlegt, die nicht mal wir noch wissen.
Nee, ich glaube, das war so ein Ding so twistmäßig. Ach, es war ja die ganze Zeit er.
Ja, okay, alles klar.
Weil du grinst dann doch noch so diabolisch in die Kamera, oder? Am Ende.
Okay, ja, das kann auch sein. Mhm. Und ich habe nochmal eine Frage.
Ja?
Meint ihr, es hätten mehr Leute das Video angeschaut, wenn wir nicht teilweise so krasse Bilder wie von so abgezogenen Fingernägeln drin gezeigt hätten?
Oh ja, da hatten wir so Kunstfingernägel, ne? Mhm. Ja. So mit Kunstblut und so.
Weil es kann ja schon sein, dass es jemand anschaut und oder dann sofort wegklickt und nie wieder dieses Video anschaltet, weil er denkt, so, da hätte ich eine Triggerwarnung gebraucht.
Ja, ich zitiere Sebastian Hafner, man muss auch mal was machen, weil man es selber geil findet und nicht drauf gucken, wie viele Leute
und
das dann gut
wild
finden.
Wird halt gern gefoltert.
So ist es. Nie wieder.
Ja, das haben wir durch, Sibi, da musste nicht mehr.
Genau, beim zweiten Video, da ging es uns allen gut, weil das war ein Lyric-Video zum Song Keep It Real.
Korrekt.
Wer hat das nochmal gemacht?
Der Philipp Müller, der Sänger von Smile and Burn.
Aha.
Sehr schön hat er das gemacht.
Ja. Und das hat er richtig gut gemacht. Ja, das hat mir sehr gut gefallen.
Und dann sind wir mal wieder zum nächsten Video in heimische Gefilde gefahren, nämlich zum Song Fall Apart. Den haben wir nämlich in Eislingen an der Vils gedreht.
Unfassbar, oder?
Das war auch gut. Wieder so ein Tag, ey.
Ich habe mir nochmal überlegt, wie es dazu kam, dass wir in Eislingen gedreht haben. Und ich glaube, auch hier ist es wieder auf den Text zurückzuführen, weil es geht in dem Song Fall Apart ja so um erste Weltprobleme, die eigentlich gar keine sind und wie hier in unserer sicheren Idylle. Genau, und da hat sich das ganz gut angeboten, das im Idyllischen und in der Kleinstadt Eislingen an der Vils zu drehen. Und da waren wir dann tatsächlich den ganzen Tag unterwegs, auch in vielen Spielorten unserer Jugend.
Ja, wir waren in der Schule, wir waren in der Sporthalle, wir waren im Garten von meinem Elternhaus, wir waren im Hofeinfahrt von mir selbst. Wir sind am Proberaum damals, haben wir gedreht. Also wir waren dort überall eigentlich so, vielleicht, wo wir uns in der Jugend auch rumgetrieben haben.
Ja, und vielleicht kurz erklärt, wer es nicht kennt, wird es natürlich dann gleich anschauen. Aber der Clou ist sozusagen, dass wir vor einer Kamera stehen und auf einem Laufband, das man aber nicht sieht, gehen, laufen, joggen, rennen in Richtung Kamera, uns aber natürlich nicht bewegen, weil wir auf einem Laufband sind. Und dann mussten wir immer die ganze Zeit dieses Laufband durch Eislingen schleppen.
Ja, das stimmt. Das haben wir irgendwo gekauft und abgeholt. Das war irre schwer.
Ich glaube, so eBay-Kleinanzeigen war das.
Ja. Und
das
ging auch nicht mehr gut.
Genau, das war ganz kurz davor, dass es jetzt den Geist aufgibt den ganzen Tag und wir haben einfach nur gebetet, dass es durchhält.
Das Budget war halt nicht so groß.
Ja.
Aber auch da fällt mir gerade ein, war ja eigentlich ein angenehmer Dreh, wobei das war total anstrengend, den ganzen Tag auf diesem Laufband zu laufen, weil das so eine unnatürliche Art ist zu laufen, finde ich, wenn man das nie macht. Da hatte ich total Wadenschmerzen am nächsten Tag. Aber was mir auch auffiel, auch da haben wir es geschafft, diesen eigentlich einigermaßen angenehmen Videodreh damit zu versauen, dass wir irgendwann nachts bei mir in der Hofeinfahrt standen und uns mit einem Wasserschlauch angespritzt haben. Oder war das wieder auch nur ich?
Nee, das waren wir alle.
Das waren alle.
Und da ist dann auch noch Folgendes passiert, an was ich mich noch sehr gut erinnere. Da habe ich mir mal so richtig einen Rücken kaputt gemacht.
Ehrlich?
Ja, da konnte ich doch nicht mehr aufstehen. So am Ende beim Abbau, dann in der Nässe. Und dann habe ich irgend so ein schweres Stativ, mussten die schweren Stative noch rein und so. Und ihr wart schon drin, euch war das so ein bisschen egal. Und ich habe noch aufgeräumt mit dem Videoteam und dann konnte ich mich nicht mehr aufrecht machen auf einmal. Das war nicht so schön.
Ich höre gerade ein kollektives Oh. Bei den Hörerinnen und Hörern draußen.
Wie der Applaus von
du
vorhin.
Du wirst dich noch wundern, wenn ich mal, ja, egal. Auf jeden Fall mit dem Laufband, hier muss ich kurz einen Move erwähnen, den finde ich ja tierisch. Einmal bleibst du so stehen und dann fährst du so zurück auf dem Laufband.
Oh, das ist gut.
Das war ein sehr guter Move. Ja. Hast du gut gemacht.
Das ist quasi dieser Knarrenmoment vom Nothing-Video in einem anderen Video. So, den jeder checkt. So, und dann haben wir es aber endlich geschafft, mal ein Video zu planen, das in schönem Wetter auf einer Ferieninsel am Strand, das hatten wir wirklich 20 Jahre, hatten wir uns das vorgenommen und jetzt haben wir es endlich gemacht und zwar ein Video zu unserem Song The Sea. Da gibt es aber nicht nur diese Geschichte, sondern auch eine Hintergrundgeschichte. Warum haben wir das überhaupt gemacht?
Genau, wir haben damals mit der Organisation Ocean Care zusammengearbeitet und die kümmern sich vor allem oder unter anderem um die Plastikmüllverschmutzung der Ozeane und mit denen haben wir eine große Kampagne gemacht, die hieß I Care und es ging eben um die Reduktion von Plastikmüll und haben uns dann gedacht, wir könnten ja zu The Sea, wenn dieser Songtitel schon das Meer im Titel hat, vielleicht auch ein Musikvideo mit dieser Thematik drehen und waren dann, ich glaube so 4 oder 5 Tage auf Mallorca.
Ja. Weil wir nämlich eben nicht das wollten, dass wir nur für einen Videodreh dahin fliegen genau. Und das, was jetzt auch dann irgendwie kontraproduktiv klingt, sondern wir haben da noch ganz viele Aktionen nebenher gemacht. Wir haben da so ein Beach-Cleanup noch gemacht, ganz viele Interviews gegeben, um einfach Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken.
Genau, haben auch mit einer mallorquinischen Umweltschutzorganisation noch zusammengearbeitet, genau. Cleanups gemacht und so weiter.
Unterwasser-Cleanup haben wir auch gemacht, fällt mir gerade auf, so mit Schnorchel.
Und wir haben ja den Müll, den wir dann gesammelt haben. Übrigens, da fällt mir ein, wir sind dann in Palma, glaube ich, am Stadtstrand. Ja. Da hieß es, da machen wir dieses Cleanup. Und dann weiß ich noch, sind wir auf diesen Strand gelaufen und ich dachte so, oh, hier ist ja gar kein Müll.
Ja,
also wirklich, das sah total sauber. Schön aus. Ja. Und ich dachte, okay, ich habe jetzt halt so Plastikflaschen und so Zeugs erwartet, einfach krassen Müll halt, was man halt so auch kennt. Und dann war da gar nichts. Und dann haben wir angefangen zu sammeln und dann sind wir vielleicht, sagen wir mal, 50 Quadratmeter in 3 Stunden gekommen und hatten irgendwie Tonnen an Plastikmüll.
Unfassbar.
Am Ende. Also säckeweise voller Plastikmüll, den wir ursprünglich gar nicht wahrgenommen hatten.
Ja.
Es war einfach so traurig zu sehen. Und diesen Müll, den wir da gesammelt haben, den haben wir dann tatsächlich im Video benutzt. Weil da haben wir dann an so einer Bucht gedreht und die war, Gott sei Dank kann man das sagen, nicht so sehr verschmutzt. Aber dann haben wir halt um unser Videokonzept, das könnt ihr euch jetzt auch mal anschauen hier währenddessen oder nach oder während diesem Podcast, um das umzusetzen, brauchten wir natürlich Müll und dann haben wir dort unseren gesammelten Müll an dem Strand verteilt und ich weiß noch, dass da halt auch Leute drumherum waren, die halt dort Urlaub gemacht haben oder einfach am Strand waren, auch Mallorquiner und die dachten, was geht mit denen, was sind das für Idioten?
Ein Typ ist richtig sauer geworden,
ja, klar.
Der wollte uns schlagen.
Weil, muss man sich mal vorstellen, wir kommen mit Müllsäcken und lernen die auf dem Strand aus, das ist ja genau das, was man nicht haben will. Aber wir haben es ihm natürlich dann erklärt und haben dann unser Video gedreht und ich finde, es ist ein tolles Video geworden und auch mit einem Clou mittendrin. Will das jemand kurz erklären? Oder soll man es die Leute einfach anschauen lassen?
Wir können es auch einfach anschauen.
Ja, da ist auch, also ja, ab der Mitte des Songs gibt es einen Twist. Den sollte man, bis dahin sollte man es mal anschauen, weil das, unsere Idee war ja so ein heile Welt, yo, Influencer Life, Sonnen, was weiß ich was, Video mit so ganz schön übertrieben schönen Bildern. Und dann eben, wenn der Twist kommt, dass der eben reinhaut, so, weil ja,
genau,
es ist kein Sommersonne-Strand-Video, sagen wir es mal so.
Und was man auch sagen muss, ist, Sibi hat es ja gerade gesagt, dass wir den Müll teilweise an speziellen Orten dann verteilt haben, um die Dramatik des Ganzen zu verdeutlichen. Aber tatsächlich ist es so, es gibt Strände auf der Welt, wo es genau so aussieht, wo dieser Müll einfach genau in dieser Masse rumliegt. Ich habe es leider auch live schon sehen müssen. Und genau deswegen ist es nach wie vor ein Thema, das uns am Herzen liegt und auf jeden Fall Shoutouts an Ocean Care, an Fabienne, Sandra und die ganze Crew, das war ein super Aufenthalt da.
Yes. Absolut. Und wir haben auch ein paar Gegenschnittbilder, wo wir dann mit einem Bulli über die Insel fahren.
Mhm.
Den durfte ich fahren, so einen richtig schönen alten Bulli.
Du bist gefahren wie ein Hänger.
Ja genau, du hattest Todesangst. Ja.
Nein, ich. Weil darauf wollte ich jetzt gerade kommen, weil du jetzt hier das schon so dargestellt hast, ja dann haben wir endlich mal einen schönen Videodreh gehabt. Nein, hatten wir nicht. Es hatte weit über 40 Grad die ganzen Tage, als wir da waren. Also es gab keine Abkühlung. Ich bin mal nachts um 4 mussten wir raus irgendwie.
Das werde ich nie vergessen. Ja, da hat es 35 Grad gehabt. Nachts um 4, das geht gar nicht.
Das war echt abartig. So, also es gab nie eine Abkühlung. Und genau, und an einem Drehtag ist dann Sibi diesen Bulli gefahren und ich war auf dem Beifahrersitz auf den mallorquinischen Landstraßen und Bergstraßen und Serpentinen und Sibi ist gefahren. Und ihr müsst euch vorstellen, dass ich den kompletten Tag am Abgrund verbracht habe. Einfach am Abgrund. Und irgendwann ist uns dann noch die Funkverbindung zum Filmteam und abhanden gekommen und so. Und ich habe es einfach nicht mehr gepackt. Dann musste ich so 50 Meter, habe ich gesagt, wir müssen jetzt anhalten. Dann bin ich ausgestiegen, 50 Meter vom Bus weg und habe so rumgeschrien. Einfach alles rausgeschrien. Ja, ich hatte einen Nervenzusammenbruch, sagen wir es, wie es ist.
Boah, krass. Und ich bin halt total fröhlich diesen Bulli gefahren. Ich habe mich
freut mich, dass es dir Spaß gemacht hat.
Weil der hatte keine Servolenkung und ich hatte wirklich Armmuskelkater am Tag danach. Es war richtig anstrengend zu fahren.
Gut zu wissen.
Aber also, dass du den Nervenzusammenbruch wegen meinem Fahrstil hattest.
Das war nicht dein Fahrstil. Das musst du dir einfach vorstellen, dass den ganzen Tag rechts von dir, wenn du denkst, so, wenn der jetzt einen halben Meter einen Fehler macht, bin ich tot.
Ja, aber warum soll ich einen Fehler machen?
Ah, das ist, das denke ich mir auf der Bühne auch immer.
Und dann geht's los.
Gott sei Dank hast du da keine Nervenzusammenbrüche.
Ja,
was mir jetzt gerade einfällt, jetzt haben wir die ganze Zeit erzählt, jetzt haben wir es endlich geschafft, einen Dreh auf einer warmen Ferieninsel und jetzt war schon wieder alles schlimm. Das ja, gibt's
nur,
doch nicht.
Anscheinend nur für mich, aber ist ja okay.
die Finca war schön, da hatten wir einen Pool.
Und der letzte Tag, wir hatten da sogar so einen Pool. Und da sind wir einfach nur, dann haben wir die Zeit gehabt, einen Tag in diesem Pool zu verbringen mit Bierdosen.
Das war schön. Herrlich. Haben wir nicht auch mal ein Beach-Cleanup am Bodensee gemacht mit Fans von uns?
Haben wir auch gemacht, ja. Danach tatsächlich, ich glaube, da warst du krankheitsbedingt verhindert, Sibi, aber Max und ich waren am Start und Ocean Care und ganz viele Leute aus unserem Publikum und das war auch super. Auch da tatsächlich Bodensee, denkt man jetzt auch nicht, oh, das ist ja nicht total verschmutzt und so, aber auch da haben wir innerhalb von kurzer Zeit so viel Zeug gefunden, das war wirklich krass.
Voll, ja.
Und habt ihr da nicht aufgelegt in der Aftershow-Party?
Ja, wir sollten, aber dann gab es irgendwie kein Equipment oder so und dann haben wir, glaube ich, so aus Spotify aufgelegt.
Das kann das sein? Richtig peinlich.
Wie professionelle DJs eben das so tun.
Aber es war ein sehr, sehr lustiger Abend, das weiß ich noch.
Ja, und dann haben wir noch ein Video veröffentlicht zu All We Know und zwar zum Song Black. Und das ist ein sehr schönes Video geworden aus folgendem Grund.
Es war ein Live-Video.
Genau.
Ich finde ja wirklich Live-Videos. Lass uns einfach doch nur noch Live-Videos machen. Ich finde es immer am schönsten so.
Genau, da fällt ja quasi der Dreh weg, weil wir eh schon auf der Bühne rumherfeln. Ist super. Nee, das ist immer eine tolle Atmosphäre und das ist auf unserer ersten Tour zu All We Know aufgenommen worden.
Ja.
Und kam dann vor der zweiten Tour, glaube ich, raus. Und ja, ganz toll und schöne energetische Bilder. Also dieses Video macht Spaß beim Anschauen. Könnt ihr auch gerne wieder machen. Black heißt der Song von All We Know.
Ich glaube, ihr habt eine Sache vergessen, die in diesem Zyklus noch passiert ist. Und zwar haben wir ein Festival in der Ukraine gespielt.
Oh, das war auch da, ja.
Ja, das war da in diesem Jahr. Und es war wunderschön. Wirklich die Leute da, das war so cool. So nette Leute. Und wenn man da jetzt zurückdenkt, also ich kriege Gänsehaut, muss ich sagen.
Das ist heftig, weil wir hätten sogar letztes Jahr waren wir wieder gebucht und das Festival hätte stattfinden sollen.
Ja.
Und dann kam der Krieg.
Ja, wo jetzt das aller geringste Problem ist, dass wir nicht auf diesem Festival spielen konnten oder dass das Festival nicht stattfinden konnte.
Aber es war krass, wie einfach die Leute einfach, die waren halt einfach von einem Tag auf den anderen im Krieg. Ja. Und das sind die Leute, die wir dort kennen und lieben gelernt hatten, die Veranstalter, die Fans. Das war ganz schrecklich.
Das war absolut krass. Ich erinnere mich nämlich noch und jetzt im Nachhinein wird es einfach noch krasser. Als wir dort waren und alles war geil und so und mega cool und irgendwann abends, da wurden schon wieder irgendwelche Kräuterchen geraucht da im Backstage und dann laufen auf einmal 3-4 so Militärtypen da auf uns zu und ich so, ach du Scheiße, was passiert jetzt? Und dann aber so der Veranstalter, dann irgendwie so, ja was geht hier? Und der Veranstalter so, nee, alles cool, das sind Kumpels, die sind cool, aber ja, weißt du, wir sind im Krieg. Und ich so, wie, ihr seid im Krieg? Ja. Ist sehr weit weg von hier, aber da war 2014 hat es halt an der Krim angefangen.
Ja, klar.
Und dann hat der mir, ist mir das erstmal so klar geworden, wie wenig wir davon eigentlich hier mitbekommen haben, dass da wirklich Krieg geherrscht hat. Also es war echt verrückt.
Ja, und wir waren ja, das Festival war in der Nähe von Lviv, also Lemberg, genau, und das ist ja ziemlich im Westen.
Ja, genau.
Und die Krim natürlich eher weiter weg, aber heute ist auch, also auch in Lviv haben Bomben eingeschlagen. Ja, das ist echt verrückt. Wirklich verrückt.
Also echt, das
und war erschreckend zu sehen, wie weit es weg war von uns. Also wir hatten natürlich Krim-Problematik, als es passiert ist sozusagen, der Anfang mitbekommen und fanden natürlich schrecklich, aber dann ist es halt einfach aus den Augen, aus dem Sinn leider.
Aus den Medien auch.
Genau, aus den Medien.
Verschwunden, ja.
Und dann muss man sich von den Einwohnerinnen und Einwohnern dort eben erklären lassen, hey, das ist immer noch, es sterben jeden Tag Ukrainer und Ukrainerinnen im Krieg. Das ist also, ja, das ist einfach heftig und vor allem, dass es jetzt eben dann noch viel, viel dramatischer und schlimmer wurde, ist schlimm. Und wir senden jetzt Grüße raus an das Saxid-Fest, so hieß es, glaube ich.
Genau.
Und an alle Helferinnen und Helfer und die Besucher und ich hoffe, dass bald mal wieder irgendwie ein normales Leben dort möglich ist und dieser Scheißkrieg endlich ein Ende hat.
So ist es.
Ja, zurück zu etwas schöneren Themen und zwar eine Sache, die passiert ist, die im Nachhinein vielleicht sogar eine größere Bedeutung hatte, als wir gedacht haben. Und zwar, ich fange jetzt an mit einer, Max?
Oui. HörerInnenfrage.
Hat euch das Cover von Mein Mikrofon von Jennifer Rostock dazu gebracht, es mit der deutschen Sprache zu versuchen, beziehungsweise war das der erste Anstoß? So, jetzt müssen wir mal erklären, was da überhaupt passiert ist.
Ich weiß nicht mehr ganz genau, ich kann mich erinnern, dass Jennifer Rostock die Band einige andere Bands aufgefordert hat, ein paar ihrer Songs zu covern. Und wir wurden auch angefragt, ob wir das machen wollen.
Genau, und dann haben wir, weil wir die ja mögen, die Jungs und das Mädel, haben wir uns dazu entschlossen, ja, dann machen wir doch da mit. Waren auch andere coole Bands dabei und haben uns den Song Mein Mikrofon rausgesucht, den wir sehr gut finden. Und dann haben wir da ein Cover gemacht und sind extra auch nach Berlin zu Flo ins Studio gefahren, um den dort einzuspielen.
Ja, das war geil. Und ist uns auch ganz gut gelungen, finde ich.
Genau, und dann haben wir auch noch ein schönes Video gedreht. Das fand ich auch wieder ein sehr angenehmen Dreh, weil da sind wir einfach dreimal, haben wir es glaube ich gedreht, sind wir hinter einem Typen mit Kamera hinterhergelaufen und haben in die Kamera performt. Und dann am Ende war es ein richtig tolles Video.
20 Minuten gedauert.
Ja, und da dachte ich mir so, hey, man kann auch für wenig Geld und wenig Aufwand ein richtig geiles Video drehen. Waren auf jeden Fall ziemlich happy mit dem Ergebnis.
Ob der Song jetzt wirklich dazu oder diese Coverversion wirklich dazu geführt hat, dass wir das kommende Album dann zum ersten Mal auf Deutsch geschrieben haben, weiß ich jetzt nicht, aber es war auf jeden Fall so, dass wir uns dort zum ersten Mal so richtig auf Deutsch haben singen hören und uns dachten, ja, das geht doch auch. Also würde auch funktionieren, auf jeden Fall. Das heißt dann noch nicht, dass man auch auf Deutsch schreiben kann, weil es war ja eine Coverversion. Aber das war auf jeden Fall so das Grundgefühl, hat sich da wahrscheinlich ein bisschen verändert. Ich glaube nämlich, Sibi, dass wir auch irgendwann mal in Interviews ganz standhaft gesagt haben, nein, auf Deutsch singen wir nie, das machen wir nie.
Was heißt ja, irgendwann mal? Das haben wir ungefähr... Wie alt waren wir da? 17 Jahre in der Band? Wir haben es, glaube ich, 17 Jahre lang bei jedem Interview, in dem wir gefragt wurden, gesagt,
sag niemals nie.
Wir fühlen uns total wohl auf Englisch und wir singen auf Englisch. Wieso sollen wir auf Deutsch singen? Nicht mit uns. Aber da haben wir es gemerkt, dass es tatsächlich geht und auch Feedback kam von Leuten, die sagten, hey, Deutsch steht euch eigentlich ziemlich gut im Gesang. Ja, und dann war irgendwann die Zeit gekommen, um uns an das nächste Album nach All We Know zu machen, das dann das Album Ja als Ob wurde.
Und auch da wieder haben wir eigentlich wie immer einfach mal angefangen, Songs zu schreiben. So jeder für sich so ein bisschen. Und dann gab es aber schon ziemlich schnell eine Neuerung. Und zwar haben wir früher immer ganz schnell sind wir mit den Ideen in Proberaum und haben das dann zusammen die ganze Zeit gespielt. Und dieses Mal haben wir zum ersten Mal so ein bisschen bei Sibi im Homestudio viel geschraubt an diesen Sachen.
Aber zuerst gab es, glaube ich, ja, ich versuche es nämlich zusammenzukriegen, weil ich weiß noch, dass Panzer mit der Idee ankam. Panzer ist ja so ein Typ bei uns, der kommt oft mit so großen Neuerungen oder mit zumindest mit dem Denkanstoß für große Neuerungen
an. Ja, das stimmt.
Tatsächlich. Ah. Die Namensänderung, das hast du auch angestoßen. Also da den ersten Schritt sozusagen und den ersten Stein ins Rollen hast du gebracht. Genau wie jetzt beim deutschen Album. Und dann auch wieder beim Album danach, das wieder auf Englisch wurde. Also tatsächlich, da bist du immer der ja, vielleicht auch das ausspricht, was die anderen vielleicht schon so ein bisschen denken, aber das finde ich gut. Und ich weiß noch, du hast irgendwann gesagt, hey, soll man nicht mal einen deutschen Song probieren?
Ja, ich hatte dann, ich glaube, All We Know war ja unser 7. Album, das wir auf Englisch rausgebracht hatten. Und in mir hat sich das wirklich so nach und nach aufgebaut, dass ich irgendwann gedacht habe, hey, wenn ich irgendwann diese Welt verlasse und ich nicht weiß, wie es gewesen wäre, hätten wir mal Deutsch gesungen. Also kurz gesagt, ich hatte einfach große Lust, das mal auszuprobieren. Und mich hat auch interessiert, was wird Sibi so schreiben, wie wird er texten. Und dann habe ich das in einem Gespräch mal angeteasert und einfach mal die Reaktion von euch eingeholt. Und es war ja schon, ihr wart eigentlich schon auch sehr offen da. Das war jetzt nicht so, dass man da erstmal total auf Ablehnung gestoßen ist. Und dann haben wir uns, glaube ich, darauf geeinigt, dass wir das einfach mal ausprobieren, so beim Songwriting-Prozess. Und hätten wir jetzt da nach den ersten 3 Songs gemerkt, nee, das ist irgendwie doch nichts für uns, dann hätten wir wahrscheinlich auch auf Englisch weitergemacht. Aber es war dann bei allen die Lust da, das auf Deutsch mal auszuprobieren und sich dieser Herausforderung zu stellen.
Genau. Und hat tatsächlich, also wir haben da ziemlich schnell auch so für uns jetzt gefühlsmäßig reingefunden, muss ich sagen. Also es war nicht so, dass wir am Anfang, oh, was ist denn das? Sondern es hat sich irgendwie gut angefühlt und es kam auch ziemlich schnell, eine ziemliche Menge an Songs heraus. Aber wir haben natürlich auch sofort gemerkt, dass es einfach ein komplett anderer Schnack ist, auf Deutsch einen Song zu schreiben.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, genau. Als auf Englisch. Wir haben einfach 16, 17 Jahre lang auf Englisch Songs geschrieben. Und dann schreibt man zum ersten Mal Songs auf Deutsch und man merkt, okay, das ist nicht nur ein bisschen Sprache ändern, sondern das ganze Songwriting, ich kann jetzt eigentlich gar nicht so wirklich in Worte fassen, aber das ganze Songwriting ändert sich. Es sind einfach andere, es ist anderes Musik hören, es ist anderes Musik machen. Es war für mich total eine krasse Neuerung, aber auch total interessant.
Ja, also ich kann aus meiner Sicht sagen, dass es in dem Sinne komplett anders war für mich, weil ich Songs auf Deutsch anders höre als Songs auf Englisch. Weil bei Songs auf Deutsch automatisch dadurch, dass es die Muttersprache ist, bei mir der Text viel mehr in den Vordergrund rückt als bei englischen Songs. Da ist auch der Text wichtig und so, aber irgendwie da haben die Texte sofort ins Gesicht geballert. Und das ist natürlich einerseits geil, weil du bist direkt da, so, aber andererseits halt auch schwierig, ne? Weil da muss der Text dann halt auch sitzen, wenn der so vorne ist.
So war es bei mir auch, dass ich gemerkt habe, hey, wenn ein englischer Song ankommt, dann höre ich erst auf die Musik und im zweiten Durchgang sozusagen auf den Text. Und beim deutschen Song ist es genau andersrum. Da hört man erst auf den Text und dann, was macht eigentlich die Musik so? Genau, aber du hast jetzt gerade schon angerissen, dass es natürlich schon, ich sag mal, herausfordernd ist, Deutsch zu texten, weil man merkt, okay, man kann sich da nicht hinter irgendwelchen Füllersätzen verstecken, sondern das kriegt einfach jeder sofort mit, jeder, also in unserem, also wir finden hauptsächlich im deutschsprachigen Markt statt sozusagen. Das heißt, jeder merkt sofort, ah, darüber singt er und merkt auch sofort, ah, dieser Satz, den hätte es eigentlich nicht gebraucht. So, da haben sie nicht gewusst, was sie texten sollen. Deswegen haben wir es schnell gemerkt, okay, da muss jetzt einfach jedes einzelne Wort hundertprozentig sitzen und da muss man erstmal reinfinden.
Absolut. Das war aber nicht das einzige Schwierige an dieser Songwriting-Phase oder, ja, was heißt schwierig, das war halt eine Aufgabe, aber es wurde dann jetzt bei dieser Songwriting-Phase, wenn ich mich recht erinnere, dann auch dadurch schwierig, dass die Vorstellungen, was alles itchy sein kann oder ist und sein soll und was eben auch nicht, eine ziemlich breite Schere war da offen, würde ich mal sagen. Also kann man ja schon...
Wir haben uns mal bei mir getroffen, wisst ihr noch? In meiner Gartenlaube haben wir uns mal getroffen, haben uns Sachen vorgespielt, was jeder so, so cool findet.
Ja.
Und ja, einfach mal so, einfach drüber quatschen, was einem gerade so gefällt.
Ja.
Und das war ganz am Anfang der Songwriting quasi. Ich weiß gar nicht, ob da feststand, dass wir schon auf Deutsches versuchen oder nicht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall haben wir uns, also bevor es quasi die ersten Songs gab, haben wir uns getroffen und haben, und da war es auch, das war eigentlich schon krass, weil ich habe dann einen Song von Bilderbuch gezeigt, fand ich mega geil. Du hast einen Ami-Hip-Hop-Song so gezeigt und Patz hat auch noch was gesagt und im Endeffekt hat gar nichts so zusammengepasst mit Itchy, aber jeder hat halt gesagt, hey, das finde ich voll geil.
Ja.
Und dann war es auch so, das weiß ich auch noch, habe ich auch gesagt, das habt ihr mir später dann öfter mal vorgehalten, dass ich so gesagt habe, für mich muss jetzt ein Song nicht unbedingt eine E-Gitarre haben, dass es ein geiler Song ist, sondern lass uns einfach mal drauf losschreiben und dann gucken, wie ist der Song, und ein geiler Song ist ein geiler Song. Egal, wie der jetzt klingt so, lass uns einfach mal machen. Sozusagen alles mal offen lassen und nicht in so ein Gewand gleich zwängen, bevor man überhaupt angefangen hat.
Ja, und das war auch cool und da war auch sehr viel kreatives Zeug dabei. Nur irgendwann kommt man halt zu dem Punkt, wo man dann denkt, so, jetzt sollten wir mal vielleicht ein Album zusammenstellen. Und wenn du dann einfach, sagen wir mal, 20 komplett verschiedene Songs aus jeder Richtung dieser Welt hast, wird das halt so schwierig. Und das hat dann aber auch dazu geführt, dass ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zu schnell über die Songwriting fasse. Also wie gesagt, wir haben zum ersten Mal mehr am, man kann es so sagen, am Rechner gearbeitet.
Was zusammen,
man, was man auch dem Endprodukt anhört. Das kann ich nachher kurz noch erklären, was ich damit meine, wenn wir beim Endprodukt sind. Ja, jetzt mussten wir ja erstmal ein Album zusammenstellen mit diesen vielen Songs.
Ich glaube, du bist ein bisschen zu schnell. Da kannst du nachher wieder einhaken. Du hast das gerade schon gesagt, sehr, sehr vielschichtig Songs geschrieben. Also da war wirklich von ganz links bis ganz rechts, ganz oben, ganz unten, war alles dabei, was Stilrichtung angeht. Und ich glaube, das wäre, hätten wir weiter auf Englisch gemacht, gar nicht so schlimm geworden oder gewesen. Aber dadurch, dass es, wir haben gesagt, hey, lass uns einfach mal drauf losschreiben, egal was genremäßig, also gar keine Reglementierung, plus dann noch die deutsche Sprache, die eh alles komplett anders gemacht hat. Und dann war es halt irgendwann Vogelwild, muss man sagen. Und dann war es natürlich schwierig, am Ende da einen roten Faden zu finden. Aber nochmal ein bisschen zurück. Wir haben auch bei diesem Album, weil wir eben merkten, hey, das ist noch wichtiger, dass wir da wirklich zu 100% abliefern. Es ist so, wenn eine neue Band sich jetzt gründet und fängt an, was machen wir für Musik? Ja, lass uns mal deutschsprachigen Punkrock probieren. Dann kannst du eine Band ja sich auch mal erstmal finden. Und das hat ja bei uns mit Englisch auch gedauert, uns über einige Alben sozusagen, unsere Stimme, unsere Texte, alles so unsere Musik zu finden. Aber wenn man halt bei Album Nummer 8 zum ersten Mal auf Deutsch singt, dann muss es halt direkt sitzen. Dann muss es halt direkt Champions League sein und nicht so, man probiert sich mal aus. Und das haben wir dann relativ schnell gemerkt. Und wir haben auch gemerkt, hey, lass uns doch mal auch Hilfe von außen einholen, beziehungsweise Feedback von außen einholen. Und dann auch, ja, ruhig mit Leuten quatschen, die sowas vielleicht auch schon durchgemacht haben oder die sich damit gut auskennen. Weil wir kennen ja einige Leute, mit denen wir eng in Kontakt sind, die das alles schon machen.
Ja, ich glaube, einer der allerersten Menschen, den wir mit reingeholt haben in unser Team oder zumindest nach seiner Meinung gefragt haben, war tatsächlich Ingo Knollmann von den Donuts. Einfach ein sehr guter Freund von uns, auf dessen Meinung wir auch Wert legen. Und dem haben wir einfach mal gebündelt alle Demos rübergeschickt und der hat auch gesagt, er will alles hören und hat uns dann ein sehr ausgeklügeltes, auch ausführliches Feedback zu den einzelnen Songs, zu einzelnen Textpassagen und so weiter.
War so lange diese Mail, habe ich super gefunden. Irre.
Richtig krass. Also er hat sich wirklich Mühe gemacht und also mir hat es auf jeden Fall sehr geholfen, so ein bisschen zu sortieren, was ist cool, was ist vielleicht nicht so cool, was kann man auch weglassen. Und er hat es, glaube ich, mit seinem Feedback auch ein bisschen geschafft, dass wir zumindest so ein bisschen diesen roten Faden dann doch noch gefunden haben für dieses Album. Und er hat uns auch ein bisschen dran erinnert, Jungs, ihr seid eine Punkrock-Band, schmeißt es mal nicht ganz über Bord.
Ja.
Und das haben wir dann tatsächlich ja auch zumindest in Teilen auf diesem Album auch noch hinbekommen.
Vor allem hat er ja natürlich dasselbe auch schon hinter sich, weil die Donuts waren ja auch sehr lange eine englischsprachige Band und haben dann auf Deutsch gewechselt. Deswegen konnte er uns auch einige Sachen, so einige Tipps mitgeben, die er auch lernen musste über Monate oder Jahre, die uns dann mitteilen konnte. Das war wichtig. Zum anderen haben wir zum Beispiel Sebastian Matzen auch nach der Meinung gefragt. Er hatte auch Feedback gegeben. Das war einfach so, dann unser Management, unsere Crew haben wir gefragt. Wir haben die Songs wirklich auch rumgeschickt, um einfach auch selber so, hey, wie ist denn das? Und ich muss sagen, es gab gemischtes Feedback, aber der Großteil war ziemlich positiv. Auch jetzt gerade von Ingo oder Matzen, da kam sehr oft der Satz, hey, das steht euch total gut, macht da mal weiter, das kann was richtig Gutes werden.
Ja.
Aber es gab auch Stimmen, die sagten, nee, bleibt doch bitte bei Englisch.
Ja, unser Management hat eigentlich so bis zum Ende versucht, uns noch auf ein bisschen einen anderen Weg zu lenken.
Ja.
Haben wir aber nicht drauf gehört. Haben gesagt, ja, leckt uns, wir machen das jetzt.
Genau, aber wir waren ja trotzdem überzeugt, dass wir es hinbekommen.
Ja.
Und wir haben uns ja auch wohlgefühlt. Also wir haben uns ja wirklich, das muss man sagen, sehr wohlgefühlt beim Schreiben dieser Songs. Und Flo, unser Produzent, mit dem wir am Ende dann zusammengearbeitet haben, hat sich auch eingebracht. Wir haben aber auch da zu diesem Album die Songs mal an andere Produzentenkandidaten geschickt, weil wir dachten, hey,
ja, stimmt.
Änderungen zu Deutsch, vielleicht tut auch ein bisschen Soundwechsel oder ein Produzentenwechsel gut. Gab es Gespräche, gab es Telefonate, aber im Endeffekt sind wir bei Flo geblieben und er hat sich auch sehr gut eingebracht, kann ich mich dran erinnern, und hat uns auch Tipps gegeben. Ich habe jetzt gerade hier gesehen, es gibt noch eine, Max,
HörerInnenfrage.
Von der Susanna, die fragt: Fühltet ihr euch verletzlicher oder emotional nackter, als ihr euch eure Ideen auf Deutsch vorgespielt habt?
Sehr gute Frage. Wirklich, muss ich erstmal sagen.
Gebe ich an die Susanna weiter.
Sehr gut. Ich glaube tatsächlich, das ist bestimmt so, vor allem bei den emotionaleren Songs oder die auch sehr persönlich sind. Da ist es wahrscheinlich schon so, dass man sich ein bisschen nackter vorkommt. Von dem her würde ich das bejahen.
Max, du willst, ich sehe es, du willst weitermachen.
Ja, also wir haben uns dann durch den Demo- und Schreibeprozess mal so durch, da sind wir durch gewesen dann irgendwann und es hieß, jetzt gehen wir ins Studio. Ich weiß aber auch noch, dass da nicht alles so 100% in Stein gemeißelt war, wie vielleicht in der Vergangenheit davor, was die Songs angeht, ob die schon komplett fertig sind. Also ich glaube, wir haben da schon noch relativ viel im Studio gearbeitet dran. Und wenn ich euch dran erinnern darf, wisst ihr noch, was am allerersten Tag, als wir da waren, passiert ist?
Natürlich, das werde ich niemals vergessen. Wir kamen ins Studio und hatten jetzt sozusagen aus unserer Sicht, hatten wir so die Monsterarbeit jetzt hinter uns. Wir haben aus diesem ganzen Wust an Demos, haben wir so für uns ein stimmiges Gesamtkonzept so rausgesucht. Man darf aber trotzdem nicht vergessen, dass wir in dieser Zeit schon auch viel diskutiert haben. Und weil da ging es natürlich dann noch mehr drum, hey, nee, der Song, den sehe ich nicht so auf dem Album. Und der andere sagte, ja, aber der ist total voll wichtig für mich. Und
ich glaube, man nennt das bei anderen Bands, wenn die sich immer auflösen, heißt es im Nachhinein musikalische Differenzen.
Ja.
Das hatten wir auch, aber wir haben es nicht aufgelöst.
Genau, das gab es tatsächlich und es war wirklich auch eine schwierige Phase, weil man natürlich, ich sag mal, bei den deutschen Texten hat man sich noch mehr reingehängt, habe ich gerade erzählt, um halt den perfekt abzuliefern. Und wenn dann so ein Song abgewählt wird von den zwei anderen, dann ist es natürlich noch schmerzhafter für den Songschreiber selber. Deswegen gab es dann schon Differenzen, aber wir haben uns dann irgendwann drauf geeinigt und sagen, okay, mit den Songs gehen wir ins Studio und dann wird schon alles gut.
Ja.
Und dann sind wir nach Berlin gefahren und sind dann, glaube ich, abends angekommen. Und dann war der Plan, dass wir noch essen gehen und am nächsten Tag fangen wir dann einfach, voller Tatendrang an und nehmen unser Album auf.
Yes.
Und dann, weiß ich noch, setzen wir uns da hin und sagt Flo so als erstes, ja, also bevor wir jetzt mal anfangen, wollte ich eigentlich erstmal was ansprechen und euch fragen, was wollt ihr eigentlich alle?
Das war so ziemlich der Wortlaut.
Was wollt ihr denn von diesem Album? Und wir waren überrascht, ob der Frage. Und dann haben wir alle drei ziemlich rumgestottert. Erstmal so, ein Album halt. Und der andere sagt, ja, also Songs halt aufnehmen. Und dann, nee, was wollt ihr eigentlich genau? Wie wollt ihr, dass Itchy ist auf diesem Album? Und dann fiel uns auch während diesem Pizzaessen, dass wir es gar nicht wussten. Oder dass wir es vielleicht wussten, aber jeder von uns wollte was anderes.
Genau. Ja. Es hat jeder irgendwie so ein bisschen was anderes erzählt und jeder hatte auch so seine Vision dieses Albums, aber die hat nicht mit dem des anderen übereingestimmt. Und da mussten wir uns dann erstmal auf einen Nenner bringen. Und ich glaube auch, das war an diesem Abend nicht entschieden dann irgendwie. Nee. Wir haben dann quasi am nächsten Tag mit den Aufnahmen gestartet und ich wusste nicht mehr, wohin geht die Reise.
Ja, also es war aber eher so, wir haben nicht mit den Aufnahmen gestartet, weil wir sind an diesem Abend nach dem Essen, ich weiß noch, der Nachhauseweg, da waren wir alle ziemlich still und konsterniert, weil wir hatten nicht gedacht, dass die 6 Wochen, die wir jetzt dort sind, irgendwie so anfangen, weil im Endeffekt sind wir voller Tatendrang hingefahren und wussten nach 3 Stunden gar nichts mehr, warum sind wir eigentlich hier, was machen wir jetzt eigentlich? Und dann haben wir die nächsten 1,5 bis 2 Tage durchdiskutiert und hart diskutiert. Also das werde ich auch nicht mehr vergessen. Das war wirklich krass, weil da haben wir nur drüber gesprochen. Ja, wie soll ein Itchy sein? Und der eine sagte, ja, ich sehe es so und es ist doch ganz wichtig, dass wir so und so sind. Der andere sagte, nee, das ist doch Quatsch. Wir müssen so und so sein. Das ist doch das, was uns ausmacht. Ja. Und der dritte sagte, ich sehe es komplett anders. Und Flo sagte auch was anderes. Und das war wirklich ich fand das ganz schlimm. Also, weil da wurde uns mal so ein Spiegel vorgehalten und da wurde uns aufgezeigt, okay, gerade ist gar nicht so wirklich klar, wie wir das dachten oder wie wir es uns vielleicht auch eingeredet hatten. Ja. Sondern da ist einiges so auch im Tieferen, das jetzt gerade so langsam hochkommt. Ja. Und es war total wichtig, im Nachhinein von Flo das anzusprechen.
Absolut.
Weil sonst hätten wir das einfach...
Sich das zu trauen auch. Ja. Muss man sich auch trauen.
Aber er hat es gemerkt. Ja. Er hat es wahrscheinlich auch in den Mails oder Gesprächen davor gemerkt. Ja. Da ist nicht so die Harmonie oder nicht so dieselbe Vision da.
Ja.
Und es war gut, dass er das hervorgeholt hat und auch uns so aufgezeigt hat, hey, wir müssen erstmal die Basics sozusagen klären, bevor wir ein geiles Album aufnehmen können.
Ja.
Und dann haben wir uns so, ja, auf eine Linie einigen können in den nächsten Tagen und haben dann aber auch nochmal angefangen, uns um einzelne Songs zu kümmern und die dann auch nochmal mehr in eine Spur zu bringen. Weil genau. Da gab es ein paar Songs, die waren halt teilweise dann so poppig, poprockig angehaucht, die wir dann aber als Punkrock-Song umgeschrieben haben. Und andere haben wir dann klarer definiert, auch was Texten angeht, da haben wir uns dann auch nochmal Freunde ins Studio geholt, da kommen vielleicht nachher noch dazu, der Sascha von der Mofa-Gang, der Antonino von Mega Mega, Freunde von uns aus Berlin, die dann einfach auch gekommen sind und die gute deutsche Texte schreiben, die uns auch so ein bisschen unterstützt haben hier und da. Genau, auf jeden Fall war die Anfangsdiskussion richtig hart, aber dann haben wir uns geeinigt und haben losgelegt.
Genau.
Ich glaube, der erste Song, den wir aufgenommen haben, war dann tatsächlich auch der Opener des Albums. Es war Faust. Das ist jedenfalls meine Erinnerung, dass wir den als erstes gemacht haben und den gleich auch mal umgebaut haben.
Den haben wir komplett gleich mal auf links gedreht. Ja.
Der war nämlich gar kein so ein Punkrockbrecher, wie er jetzt geworden ist, sondern er klang am Anfang in der Demo-Version, mit der wir ins Studio gegangen sind, also den wollten wir eigentlich so genau aufnehmen, da klang der so.
Wir haben das nie gelernt, wir haben das nur gemacht. Einfach mal losgefahren, nie darüber nachgedacht. Es riecht nach Bier und Schweiß, der Bus ist überladen. Die Schweizer Grenze überqueren wir die unbeschadet. Und noch ein neuer Tag und noch eine neue Stadt. Neue Gesichter, neue Freunde und der alte Pakt.
Ja, mega krass.
Irre.
Also nicht ein komplett anderer schön. Song, aber einfach, es ist krass. Also es ist die Strophe ist ja da von der Vocal Line und der Refrain auch, aber das musikalische Gerüst ist einfach ein anderes. Einfach ein komplett anderes und im Endeffekt, ich kann das nachvollziehen, also wenn ich jetzt die Demo-Version nochmal höre, dass ich das damals total geil und schön fand. Ich glaube auch, es wäre so ein super schöner Song geworden. Aber in diesem Punkrock-Gewand, in dem er dann letztendlich aufs Album kam, passt er auf jeden Fall deutlich besser zu uns. Und ja, ich bin mega happy, dass wir den tatsächlich umgebaut haben.
Ja, und auch hier nochmal Props an Flo, das war seine Vision. Also, da müssen wir so mit der Snare durchhämmern.
Ah ja, okay, Flo.
Entschuldigung für schlechtes Berlinern, aber ungefähr so.
Ja, das haben wir beim letzten Album schon angesprochen. tolle Gabe von Flo, so Songs zu hören und zu sagen, hey, ne, eigentlich verträgt er was anderes. Oder auch zu euch passt dieser Song in einem anderen Gewand viel besser. Mhm. Und das hat er da sehr gut hinbekommen.
Und also und da muss er teilweise auch, da muss man muss da schon auch hart sein. Also ich weiß, dass dir das nicht so gepasst hat.
Lang. Ja, ich war
das hat dir gar
komplett
nicht gepasst.
Sauer war ich da.
Aber da hat Flo und er hat dann halt auch, er kann dann halt auch was abliefern. Er kann nicht nur sagen, das finde ich blöd, das müssen wir anders machen. Er ist dann auch relativ schnell zu sagen, zum Beispiel so, und dann ist es geil.
Genau.
So,
Aber das war auch auf jeden Fall großes Konfliktpotenzial, weil dann eben wir über viele Songs wirklich gesprochen haben und die auseinandergenommen haben oder nochmal hinterfragt haben, ist der so genau so, wie er sein soll oder können wir den eher in unser Gewand packen oder wie auch immer mehr Punkrock machen oder weniger langsam, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und natürlich bei jeder Diskussion war natürlich auch erstmal, oder haben wir auch da gemerkt, nee, der eine sieht den total getragen und ruhig und der andere sagt, nee, das bist du blöd, das muss totaler Punkrocker
vielleicht
werden.
Vielleicht hätten wir drei uns vorher mal zusammensetzen
sollen. Ja, das Ding ist, wir saßen sehr oft und sehr viel zusammen.
Ja, stimmt. Also das kann man wirklich mal sagen, ich glaube, das Album Ja als ob, unser erstes deutschsprachiges Album, das war das Album, bei dem wir drei auf jeden Fall am meisten geredet, diskutiert haben, auch gestritten teilweise, weil einfach die Vorstellungen, wie es mit uns weitergeht, so auseinandergingen teilweise, dass wir uns erstmal wieder finden mussten und ich würde sagen, mittlerweile haben wir das wieder sehr, sehr gut geschafft.
Ja.
Aber das war schon krass. Also da habe ich mir schon auch ein paar Gedanken gemacht, wie geht es jetzt überhaupt weiter mit uns? Das war schon so.
Aber dass das auf Deutsch wird, das war für alle fein. Genau. Das muss ich auch nochmal
erwähnen.
Das
war nicht das Problem.
Genau, es war eher diese Zusammensetzung. Und ja, da wurde, wie gesagt, sehr viel diskutiert. Vielleicht auch aus einem Grund, der eigentlich ein toller Grund ist. Und zwar haben wir bei diesem Album, gerade was das Texten angeht, da haben wir sehr stark zusammengearbeitet, weil das ja für uns alle Neuland war. Da hat jeder, auch beim Song vom anderen, normalerweise haben wir es ja früher so gemacht, dass, sag mal, zu 95% hat der eine den Song geschrieben oder zu 90%, dann haben wir den noch fein getuned zusammen. Und dieses Mal war es so, dass wir vor allem bei den Texten halt von Anfang an direkt zusammengearbeitet haben und auch im Vorfeld in der Demo-Produktion schon die Mails rumgeschickt haben, hey, hier habe ich noch eine Idee für die zweite Strophe, mach mal das und mach mal das. Und das hat uns auch total weitergebracht, weil ja, wir hatten alle wenig Ahnung davon, so, oder mussten erstmal reinfinden und dann hat sich das so gut ergänzt. Und die Texte, finde ich, sind echt sehr gut geworden, die wir da geschrieben haben, zum ersten Mal auf Deutsch. Da bin ich heute noch happy drüber. Worüber ich auch happy bin, ist, dass der Max mal quasi einen Song angebracht hat.
Jesus.
Ja, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es viele wissen, aber der Song, der Titelsong dann sogar noch. Und da kann ich gleich auch noch dazu sagen, dass der Titel auch meine Idee war.
Alter, Max, was war eigentlich deine Idee?
Absolut irre, ich bin richtig durchgeknallt.
Hätten wir noch mehr auf dich hören sollen.
Der Song Ja, als ob. Da habe ich viel geschrieben, da hatte ich hatte so diesen Beat im Kopf, den habe ich, kann ich jetzt auch einfach mal sagen, der ist stark beeinflusst von einem Death Grips Song.
Aha.
Da habe ich den Beat, da habe ich sogar, ich will auch mal so einen Song machen. Und dann habe ich mich mit dem Flo von Van Holzen in sein Studio gesetzt und dann haben wir uns einen schönen Abend gemacht, sage ich mal, und dabei halt gerifft und so und halt, genau, da sind wir.
Waren Drogen im Spiel?
Medizin war im Spiel. Und dann sind wir auf diesen Song gekommen, also zumindest das Riff und die Bassline von der Strophe war da. Da war eigentlich relativ viel dann schon da und dann.
Instrumental war eigentlich fast alles da.
Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt, Sibi, mach mal Text. Da habe ich aber dann auch noch vielleicht einen Tick mehr mitgeschrieben als sonst. Wäre jetzt für mich finanziell gut, wenn das ein Welthit geworden wäre.
Stimmt. Nee, aber da haben wir, weil du sagst, Sibi, mach mal einen Text. Also auch da haben wir auch alle reingegeben. Ja, da habe ich noch einen Mailverlauf, da hat wirklich jeder Zeugs reingeworfen und dann wieder der noch was dazugefügt und andersrum. Es war richtig cool. Und das war schön, wie der zustande kam.
Voll.
Und da hatte jeder einfach so einen Teil dazu beigetragen. Es war ein cooles Ding.
Voll. Ich weiß noch, dass wir dann Riesenprobleme hatten. Das ist uns dann also auch richtig professionell, mehr oder weniger erst beim Mix so richtig aufgefallen, dass es extrem schwer ist, die Strophen-Vocals zu verstehen, weil die so schnell sind, weil du so schnell rappen kannst.
Oh, dazu habe ich eine
HörerInnenfrage
von der Julia. Sie schreibt, Sibi vergisst regelmäßig den Text bei diesem Lied.
Korrekt.
Warum spielt ihr diesen Song dann trotzdem immer wieder? Und Panzer und Max, amüsiert ihr euch drüber oder seid ihr von seinen Textvergessern genervt?
Zu Frage 1, also warum spielen wir den Song trotzdem immer wieder? Es ist Hoffnung.
Das wollte ich aber gerade auch noch sagen, dass der ja tatsächlich relativ fest in unser Live-Set gerutscht ist.
Ja, guter Live-Song.
Was mich
auch
total wundert, also Also, aber richtig geil. Also, jetzt. Freut mich auch ein bisschen. Also, zu dieser Textvergesser-Sache, da müsste ich ja wissen, wie der Text richtig geht, um das überhaupt zu checken, ob er es jetzt richtig oder falsch
macht. Das heißt, dir macht's gar nichts.
Das ist mir sowas von egal, was du
da denkst. Du weißt, glaub, wie er geht.
Nee, aber ich merk's immer dann, dass gerade sich wieder ein Fehler bei dir eingeschlichen hat, wenn die Leute in den ersten zwei Reihen, wenn die mit dem Lachen mit dem Kopf schütteln, dann weiß ich, jetzt war wieder falsch.
Es ist aber auch, ich muss das jetzt mal klarstellen und auch erklären. Das ist so ein komplizierter Text,
ja.
Weil es sich immer so wiederholt, aber doch ein bisschen anders. Und einfach, also ich singe den Song selten, dass ich irgendwas komplett vergesse oder was Neues dazu dichte. Ich vertausche nur viele Zeilen. Und dann denke ich mir so, es wird schon keiner merken, aber es gibt halt doch einige Fans, die ja unsere Texte kennen. Besser als ich. Und dann ist es auch noch so bei diesem Song, dass ich mir dachte, hey, dieses Solo, das ich da spiele, das wäre total geil, wenn es so immer so ein bisschen falsch klingt. Also immer so ein Ton, der halt so ein bisschen dissonant ist, total interessant. Und jetzt, bis ich, wie lange ich gebraucht habe, oder ich brauche eigentlich immer noch nach, was sind es jetzt, 3 Jahre, dieses falsche Solo zu lernen, das ich eigentlich anders richtig spielen wollen würde, das ist ganz schwierig. Und das plus den Text richtig zu singen, ich würde mal sagen, das ist mir vielleicht 3-4 Mal gelungen in meiner Karriere.
Aber das passt auch, Sibi.
Das war ja auch lange Corona.
Also 50 Mal gespielt.
Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir ja
maximal 3-mal richtig, ist doch toll. Ja, was man bei dem Song auch schon hören kann, was sich ein bisschen durch die Platte zieht und ich vorher auch schon angesprochen habe, das ist die Sache, dass wir bei einigen Songs so ein bisschen geloopte Drums, also vom Gefühl her, ist es so ein bisschen wie geloopte Drums. Ich glaube, bei Ja als ob sind sie sogar geloopt, um wirklich diese Ästhetik zu bekommen. Ja. Weil,
kannst du kurz für die Bassisten in unserer Runde erklären, was ein Loop ist?
Das kann ich machen, Panzer. Das ist einfach, wenn du nimmst einen Takt, weißt du, was es ist? 1, 2, 3, 4 in dem Fall. Ja. Und das spielst du einmal und dann nimmst du genau das und wiederholst es einfach die ganze
kopierst
Zeit. Also kopierst, ja, genau,
danke.
Kopierst.
Ich wusste das.
Ich weiß, aber ich fand das jetzt gerade lustig, das
ich dachte, so zu erklären. Ich dachte, kannst du kurz für die Bassisten unter uns sagen, was diese zwei weiteren Saiten bei der Gitarre machen?
Auch das kann ich dir bei Zeiten noch erklären. Genau, und klar kann man auch 20 Takte lang immer das gleiche spielen, aber es wird nie so klingen, wie wenn du einen Takt nimmst und den immer kopierst.
Komplett identisch.
Und
es
kommt,
ein Sample.
Es kommt halt einfach komplett drauf an, was man will. Und ob man das dann so macht oder so macht. Aber bei dieser Platte, da gibt es noch ein paar andere Songs, wo wir das genutzt haben. Vielleicht ein bisschen meine Schuld, weil ich ja auch so ein Hip-Hop-Fred bin. Hatte ich einfach mal Bock drauf zu gucken, wie das wirkt.
Beim nächsten Song, der jetzt hier auf meiner Liste steht, steht bei mir in Klammer dran Lieblingssong. Jetzt weiß ich nicht, wie wir den einbauen sollen. Sollen wir gleich zu Lieblingssongs?
Ja, wir gehen direkt rein.
Oder?
Gehen wir jetzt gleich in die
Lieblingssongs.
Ich glaube, du hast dich wieder verweept.
Ich weepe immer noch so, wie ich will.
Okay. Also, ich sage einfach meinen Lieblingssong auf diesem Album und es ist der Song Godzilla. Den haben wir tatsächlich auch einige Male schon live gespielt.
Ja.
Und er war auf unserer letzten Tour war es der Wahnsinn. Alle Leute haben geschnipst, die haben mal schnipsen lassen. Fand ich eine richtig.
Mir aber heute aufgefallen, eigentlich an der falschen Stelle, wenn man den Song nimmt, wo wir da sind nämlich auch Schnipser drin.
Aha.
Und die sind aber woanders, als wir die Leute haben schnipsen lassen.
Dann lassen wir sie mal in Zukunft
auch ein bisschen
richtig komplizierter schnipsen, oder?
Ja,
können wir nochmal.
Nehmen wir uns mal vor.
Ja, das verbessern wir, das Schnipsen. Hey, dieser Song, ich weiß gar nicht, ob ihr euch daran erinnert, ich war vor den Albumaufnahmen, war ich mal bei Flo im Studio.
Ja, klar.
Eher so privat. Mhm. Und dann haben wir da Songs ein bisschen geschrieben, einfach so zum Spaß. Wir hatten schon früher mal mit anderen Leuten noch Songs geschrieben und das haben wir dieses Mal auch gemacht. Und dann haben wir auch einen Song geschrieben, den ich dann euch vorgestellt habe. Und der es dann tatsächlich auf dieses Album geschafft hat, zumindest dieses Instrumental. Und das ist der Song Godzilla. Flo und ich haben den zusammen im Studio geschrieben und ich hatte den dann textmäßig weitergemacht.
Veredelt.
Ich finde, er hat einen, wie nennt man das, C-Part, Zwischenteil, ist einer der am heftig klingendsten Parts, den wir jemals auf einem Album
also
hatten.
Also ja, ich wollte das auch ansprechen. Das steht hier dick in meinen Notizen.
Okay,
das
der ist auch
der
dick.
Fetteste Part.
Heftig.
Warum haben wir nicht immer diesen Gitarrensound?
Ja, stimmt eigentlich. Wieso nur kurz?
Weil du es dir wieder nicht gemerkt hast, diese Einstellung da auf deinen 17 Pedals.
Ja, der klingt richtig krass. Also wenn man den auf einer lauten Anlage hört, dann haut es einem fast das Gesicht weg.
Ja, ist wirklich sehr gut geworden.
Finde ich gut. Und textlich, da wurde ich auch gefragt, also eine Hörerfrage kam rein, was hast du dabei geraucht bei diesem Text? Und ja, ich gebe
halt
zu,
immer, oder?
Der Text handelt vom wirren Inhalt meines Kopfes mit vielen Widersprüchen und Zwiegesprächen.
Allerdings drogenfrei. Das ist bei dir ein Normalzustand.
Das ist ja beachtlich.
Ja.
Also genau. Ich sag's jetzt einfach, Sibi nimmt keine Drogen.
Ja.
Jedenfalls könnt ihr den gerne mal wieder anhören. Den nächsten Song, oder will denn jemand zum Lieblingssong?
Ja, wir machen jetzt Lieblingssongs.
Okay, fertig. Jetzt los.
Und dann schauen wir, was noch übrig ist. Panzer, hast du auch einen Lieblingssong?
Ich
und ich sag nichts Falsches.
Vorhin sagen, Max, ich bin ein bisschen enttäuscht. Wir sind jetzt zum ersten Mal bei dir heute zur Podcastaufnahme und es sind keine Nüsschen auf dem Tisch und keine Brezeln.
Es wird nicht gegessen.
Nein.
Ich habe da habe ich Lob bekommen auf Insta. Privat haben mir Leute geschrieben, danke, dass du das durchsetzt, dass nicht gegessen wird.
Die harte Hand aber von dann sage ich jetzt mal was und was ich nicht verstehe oder was ich frage dich jetzt, Max.
Ja, mach doch.
Wir haben ja immer unsere allwöchentliche Telefonkonferenz zwischen unserem Management und uns drei. Ja. Wir sind da alle dabei.
Ja.
Und merkst du, dass das Panzer ganz oft da trinkt? Und selbst ich, und ich bin kein Misophoniker, muss fast kotzen bei dem Geräusch.
Was? Wirklich? Hört man
das? Ja, du schluckst so extrem laut. Es ist ekelhaft.
Ich möchte euch halt wissen lassen, dass ich gegen meine Dehydration ankämpfe.
Ja, und auch bei den Podcast-Aufnahmen, ich editiere die ja danach immer ein bisschen, ich muss immer sein Mikro muten, wenn er mal wieder irgendwas trinkt.
Wenn er schluckt.
Ja, dann sagt das doch hört man. Ich konnte früher, jetzt fällt mir wieder ein, wenn wir zusammen in einem Doppelzimmer gepennt haben, konnte ich teilweise nicht schlafen, weil du so laut geschluckt hast. Und dann hat er irgendwann mal aufgehört, so laut zu schlucken. Dann hat er mit seinen Zehen geschnipst.
Ohne Witz.
Der hat mit seinen Zehen geschnipst und ich konnte nicht pennen.
Mit seinen Kniekehlen hat er gesungen.
Nee, es ist so.
Was kommt dir doch alles raus?
Wo waren wir eigentlich?
Lieblingssongs.
Ja, Panzer, hast du einen? Und sag jetzt nichts Falsches.
Ich habe ein paar.
Wie ein paar? Es gibt einen.
Ja, dann fang ich an.
Dann fang du an.
Ja, und ich nehme dir jetzt deinen weg.
Okay.
Also, es gibt da auch für mich mehrere, die jetzt da ich nennen könnte, aber unser Lied macht irgendwas mit mir, was ich wirklich geil finde. Es ist schon wieder ein Panzer-Song. Ich will immer, Sibi, ich liebe deine Songs, aber irgendwie der Lieblingssong ist oft von Panzer.
Ja, dann macht ihr doch eine Band.
Ja, machen wir vielleicht auch. Panzer und Max.
Panzer und Max, die Band.
Unser Lied.
Ja.
Es ist einfach, es ist so schön. Und hat so einen tollen Vibe auch und wie du diese Situation umschreibst, du umschreibst da ja, wie du einen Straßenmusikanten siehst und alle rennen vorbei und sind im Stress. Er hat weniger materielle Interessen und halt auch weniger Sachen, aber ist trotzdem da der glücklichste Mensch an diesem Platz, weil er einfach da seine Musik machen kann und es richtig geil findet und ihm alles andere scheißegal ist und den Stress nicht mitmacht.
Ja.
Und das finde ich einfach wunderschön. Du hast da ein Bild ganz toll in einen Song, sowohl musikalisch als auch textlich, gepresst und der berührt mich und damit ist es mein Lieblingssong.
Aber Panzer, ich glaube, diese Situation hat es wirklich gegeben, oder?
Genau, die Situation habe ich einfach erlebt, allerdings ein paar Jahre früher schon und ich habe immer gedacht, hey, diesen Moment irgendwie, den mal in den Song festzuhalten, das hatte ich immer irgendwie vor, aber auf Englisch ist mir dazu irgendwie nichts eingefallen. Und dann hier war die deutsche Sprache dann tatsächlich so ein Schlüssel, diesen Moment einfach zu beschreiben. Und das habe ich dann in unser Lied gemacht und ist tatsächlich ganz schön geworden, ja.
Ja, weiß ich auch noch, als du den zum ersten Mal vorgespielt hast im Proberaum, kann ich mich dran erinnern, war ich auch sehr begeistert und man hat sofort so eine Szene im Kopf und wie es dort in dieser Fußgängerzone einfach aussieht. Das finde ich schön.
Schön.
Jetzt gibt es noch einen Lieblingssong und zwar von Panzer.
Lieblingssong ist bei mir auf dieser Platte der Song Pflastersteine, weil das ist ein Liebeslied und ich schreibe nicht so oft Liebeslieder und vor allem auf Deutsch auch sehr schwierig, muss man ja sagen. Wenn man da so ein paar Sätze falsch legt, sage ich mal, dann wird es auch ganz schnell kitschig so.
Dann hat Ingo damals als erster Tipp, oder ich glaube, den hat er sogar mir so erzählt, als sie angefangen haben auf Deutsch zu texten, dass er gesagt hat, die Schwelle von cooler Punkrock-Text zu Helene Fischer-Schlager ist ganz, ganz klein nur. Also da muss man wirklich aufpassen. Und das ist ja tatsächlich so, von einigen großen deutschsprachigen Rockbands, wenn man da den Text teilweise nimmt und einem Schlagersänger in den Mund legen würde, das würde auch passen. Also es ist wirklich schwierig, ein Liebeslied vor allem zu schreiben, das nicht kitschig ist.
Genau. Der Ursprungstext dieses Songs, da hieß er auch gar nicht Pflastersteine, da war es auch ein Liebeslied, aber da habe ich mich dann ertappt, wie ich diesen Song dann oder diesen Text einfach mal so mit etwas Abstand nochmal durchgelesen habe und habe gedacht, okay, es könnte halt auch Beatrice Egli sein oder Revolverheld oder sowas. Und dann habe ich es einfach zerknüllt und habe mich nochmal hingesetzt und dann nochmal komplett neu geschrieben und dann so ein bisschen eine härtere Sprache benutzt, was ich ja eigentlich gar nicht passend anfühlt für so ein Liebeslied. Aber das war dann der Schlüssel, um das irgendwie so hinzukriegen, dass es sehr schön ist, aber nicht kitschig. Und ich glaube, das ist dann gelungen.
Ja. Ist es. Und ich kann ja auch sagen, dieser Song, ich weiß ja, das ist ein Liebeslied für, schätze ich jetzt mal, eine Person in deinem Leben, weiß ich jetzt nicht. aber oder möchte ich nicht verraten, sagen wir es mal so. Aber ich kann das total gut übertragen. Also zum Beispiel, als Bobbis gestorben ist oder als Bobbis so schwer krank wurde, da hat dieser Song mich immer zu Tränen gerührt, weil ich, ja, wirfst mit mir Pflastersteine, diese Liebe einfach so schön durchkommt und ja, einfach schön. Da sind übrigens auch programmierte Synthis von mir im C-Part zu hören.
Oh ja.
Ja, die hatte ich so mal gemacht für die Demo irgendwie und dann sagt Flo, schick mal rüber ja die Synthis. Nicht so, Flo, die habe ich so voll billig gemacht. Nein, nein, die sind gut, die bauen wir jetzt ein.
Ja, das geil. Macht er immer.
Das ist völlig, völlig crazy.
Ja, aber wisst ihr noch, dieser Song, also der Text, der war eigentlich von Anfang an gesetzt, aber von diesem Song gab es gefühlt 150 total verschiedene, ja, Versionen.
Absolut.
Von so lange rumgemacht.
Von auch so, wie die ähnlich, die erste Version, die du geschickt hast, war ähnlich wie diese Faust-Demo von vorhin, die wir gehört haben. Mhm. Auch so pop-rockig getragen. Schön, aber auch so, ist noch nicht so dran. Und dann haben wir dann wirklich, wir haben den in jeder Probe umgebaut,
ja,
dann wird eine Demo gemacht, ja, umgeschickt. Der war mal ein krasser Punkrocker, der war mal
so ein großer Stadionrocker,
auch mal ein Heavy-Song. Und dann haben wir am Ende gemerkt, hey, der Song funktioniert am allerbesten, wenn wir den komplett runter reduzieren, ja, und einfach nur das Wesentliche lassen und alles Unnötige weglassen. Und dann
Rick Rubin.
Ja, genau. Und jetzt, ja, funktioniert der total gut.
Tierisch. Auch wieder mit bisschen so diesen loopy Drums, die ich angesprochen habe. Ja, ich habe vorher noch kurz gesagt, es gab noch eine Sache, die krass war, passt jetzt gerade wieder nicht zu den Songs, aber was ich vergesse das sonst wieder. In dieser ganzen Diskussionsphase, wo wir so krass diskutiert haben, da ist noch eine Sache passiert, eine positive Sache.
Um Gottes
Willen. Ist da der Grundstein sozusagen auf den Boden gekracht. Und zwar, weil Sibi ja schon traditionell auch der ist, der immer so ganz weit nach links und rechts mal ausbricht mit seinen Songs und Ideen. Da war es zum ersten Mal, Sibi, mach doch ein Solo-Projekt.
Ja,
stimmt.
Stimmt. Hey, schön, dass du 80 Songs jeden Tag anbringst, ja, die alle von jedem anderen Künstler der Welt sein könnten. Also mach doch vielleicht mal einfach ein Solo-Projekt.
Ja, also und das klingt, kann man natürlich jetzt so oder so, ey, mach mal ein Solo-Projekt, mach da deinen Scheiß oder hey, mach doch ein Solo-Projekt, wäre doch geil.
Das war positiv gemeint.
Und genau, so war, genau, das. Und ja, ich glaube.
Aber da gibt es auch noch einen Twist in diese Geschichte.
Es gibt
Kommen Twists. Wir später dazu.
Twist.
So. Was auch passiert ist, wenn wir weiterkommen können zum nächsten Song, und zwar zum Song Ich wollte noch.
Ja.
Und da ist ein Feature drauf von einem jungen Mann, oder ich würde sagen einem Mann mittleren Alters mittlerweile, aber ein sehr guter Freund von uns, den ich vorher schon angesprochen hatte, den, ja, wir auch Songs geschickt haben, so, ja, einfach als zum Feedbacken. Und der hat
Beatrice
uns,
Egli. Ja.
Ein Mann mittleren Alters.
Genau, nämlich Sebastian Matzen.
Ja.
Auch über die Jahre ein sehr, sehr guter Freund geworden. Er hat uns eben auch sein Feedback zu einzelnen Songs gegeben, was auch sehr hilfreich war. Ihn haben wir gefragt, ursprünglich, wisst ihr noch, für welchen Song wir ihn angefragt haben?
Ich glaube, Meine Fresse war das, oder?
Genau, ja, wir haben gefragt, ja, hey, hättest du vielleicht Bock, auf unserem ersten deutschsprachigen Album ein Feature zu haben? Er sagte, ja, klar, auf jeden Fall, schick mal rüber. Und hat er den Song bekommen von uns. Und dann hat er ganz ehrlich zurückgeschrieben, hey, cooler Song, aber ich sehe meine Stimme da nicht so drauf. Ich würde aber trotzdem gerne bei euch mitsingen. Habt ihr vielleicht noch einen anderen? Und dann haben wir ihm nochmal einen Song geschickt und dann hat er sich eben, ich wollte noch, oder wir haben ihm sogar zwei Songs rausgeschickt und ich habe extra noch die Mail gesehen, wo ich sagte, hey, ich schicke jetzt einfach mal ein paar Songs, aber es ist nicht so, dass wir wollen, hey, Hauptsache der große, berühmte Sebastian singt bei uns ein Feature, Hauptsache, egal was für ein Song, nee, schau doch mal einfach, weil er die Songs schon kannte, auch als Feedback-Runde,
ja, ja,
wo würdest du dich denn am ehesten sehen? Und dann hat er Ich wollte noch gepickt und da war es so, dass ich es beim Schreiben schon dachte, der ist so ziemlich matzig.
Ja,
ja, matzig. Voll. War auch, ja, beim ersten auch Hören der Demo so.
Genau,
ja,
und dann hat es einfach wie die Faust aufs Auge gepasst, dass der da mitsingt.
Mega, ja.
Und richtig lustiger Twist, ich habe ihn vor einem Monat oder so eine augenzwinkernde SMS geschickt, weil die haben einen neuen Song rausgebracht. Ja. Und da ist der Anfang von diesem Song genau die Melodie von Ich wollte noch. Und er hat es natürlich nicht mit Absicht gemacht, aber fand es dann auch total lustig. Und es geht dann natürlich auch in der zweiten Zeile komplett in eine andere Richtung. Ist auch, da erinnert sich aber keiner dran, dass es ähnlich ist wie bei unserem Song. Aber es fand ich total lustig. Da hat sich der Kreis geschlossen.
Ja, vordergründig finde ich es auch lustig. Also aber die Anzeige ist raus.
Ja.
Man hätte das einstellen,
drüber nachdenken sollen. Nee, vielen Dank, Sebastian, fürs Mitsingen.
Ja,
was für ein toller Musiker und toller Mensch.
Hey, auf diesem Song gibt es auch zum ersten Mal von mir einen absoluten Nicht-Lieblingssong.
Auf diesem Album?
Ja.
Diesem Album.
Also wirklich so ein Song, den ich einfach nicht mehr mag.
Wirklich?
Vielleicht sogar zwei.
Oh.
Krass, oder? Darf man sowas überhaupt sagen?
Nee, ich glaube, man sollte sowas nicht, ja, sagen, aber das ist ein ehrlicher Podcast.
Genau. Ja. Ich bin also gespannt, ob du die Songs nennst, die ich auch nennen würde.
Also tatsächlich muss ich echt sagen, herzlich willkommen und auf dem Gewissen, die haben wir meiner Meinung nach alles in allem nicht ganz so in die Spur gebracht, wie es vielleicht hätte geil sein können. Für mich, es ist ja persönliche Wahrnehmung. Das muss ich jetzt auch nochmal sagen, weil das bei Ports and Chords hatten wir mal so gesagt, ist vielleicht jetzt nicht so unser absolutes Lieblingsalbum. Und dann hat uns jemand geschrieben, oh, boah, das, boah, aber das ist mein absolutes Lieblingsalbum von euch.
Das ist ganz oft.
Und ja, hey, das sind Geschmäcker und ich finde das auch nicht scheiße oder so. Aber ich meine, wir haben 100 Songs. Wenn ich da mal 2, 3 nicht ganz so toll finde, das darf ich ja auch dann mal sagen. Und trotzdem darf jeder andere Mensch, für die dürfen das die besten Songs der Welt sein.
Total.
Und es ist einfach nur meine oder unsere Meinung.
Was im Nachhinein sich auch so rauskristallisiert. Also, ja. Weil das ist ja auch was,
genau,
wenn immer ein Album von uns rauskam, zu dem Zeitpunkt haben wir es abgefeiert und fanden es genau so richtig, wie es rauskam. Aber dass sich dann im Nachhinein, Jahre später, teilweise 15 Jahre später, sich irgendwie, dass sich eine andere Meinung bildet oder sich abzeichnet, ja, den hätten wir vielleicht nicht gebraucht, das ist ja völlig normal.
Ja.
Und ich glaube, bei den Leuten kommt es auch immer drauf an, also das kenne ich von Bands, die ich toll finde. Ich finde eigentlich immer das Album am geilsten, mit dem ich eingestiegen bin bei der Band. Da könnt ihr danach noch das Meisterwerk schlechthin rausbringen,
ja,
aber
stimmt.
Da ist halt meine Emotion so dran und das merkt man, also das war nach Ports and Chords, da kamen einige Nachrichten so, hey, was habt ihr, wieso habt ihr es nicht in eure Top 3 gewählt, das ist das geilste Album mit Abstand.
So krass.
Und genau, von Ja als Ob habe ich erst heute wieder eine Nachricht bekommen, hey, ich freue mich auf das Album, weil das ist das absolut Beste von euch und das war halt so Wahnsinn.
Geil.
So, und
ja, aber das finde ich ja noch schöner.
Ja, klar.
Wenn die Meinungen da so ein bisschen auseinandergehen, weil irgendwie sonst
genau.
Das wäre es ja einfach.
Und bei mir geht es auch, also bei mir sind es die Songs Auf dem Gewissen und Beyoncé und Jay-Z, die ich im Nachhinein dachte, die hätten wir vielleicht nicht draufpacken müssen. Wobei ich beide Songs, also als Songs, ich habe mir das Album jetzt auch nochmal angehört, ich finde die Songs und die Texte richtig gut als Songs. Aber im Gesamtkonstrukt auf unserem Album hätten es die vielleicht nicht gebraucht. Und so, also tatsächlich hat es mich ein bisschen dran erinnert an unser erstes englischsprachiges Album, Hard to Believe. Da finde ich die einzelnen Songs auch gut, aber da ist halt so ein Gewurschtel an Stilen und an Einflüssen. Da musste man sich finden und das mussten wir bei diesem Album sozusagen auch. Deswegen gibt es im Nachhinein halt ein paar Songs, die man vielleicht hätte entweder anders produzieren oder ganz weglassen sollen. Aber das ist, wie gesagt, auch immer erst so eine Einordnung später.
Und da gibt es aber auch witzige Momente und positiv. Also als dann auf einmal nicht weg nochmal kam, als ich es jetzt angehört habe, da habe ich echt gedacht, oh, okay, alles klar. In diesem ganzen Wirrwarr aus Drumloops, interessanten Sounds, Claps und Snaps kommt dann auf einmal noch so ein Megabrecher. Ist aber geil. Habt ihr das Fill-In auf dem Schirm, dass ich da am Ende so ein richtiges Metal-Ding, da haben wir uns einen Spaß erlaubt.
Stimmt. Und warum? Weil du es kannst.
Weil ich es kann.
Ja. Genau. Ja. Textlich auch ein Zeichen, dass Fremdenhass immer noch ein Thema
aktueller
ist.
Also habe ich mir auch gedacht, der
also
krass aktuell, der leider immer noch ist.
Leider. Den Song Gegen den Wind möchte ich noch erwähnen. Und zwar, lustig, weißt du, wir haben jetzt die Songs angesprochen, die unserer Meinung nach nicht so auf das Album gepasst hätten. Dabei ist dieser Song vom Klang eigentlich am allerweitesten weg, so von der Punkrock-Band.
Ja.
Aber trotzdem finde ich, der passt komplett zu uns.
Irgendwie schon.
Also das ist irgendwie krass. Ja. Und bei dem Song, das hatte ich, glaube ich, in der vorigen Folge schon mal kurz angerissen, der ist so entstanden, dass ich ein neues Aufnahmeprogramm mir geholt habe. Und dann musste ich erstmal checken, was da technisch möglich ist. Und da hab ich so einen Sampler gefunden, der elektronische Sounds macht. Und dann habe ich einfach rumgebaut, ein Beat gebaut und irgendwie nur so ein Synthi drunter gelegt und ein Klavier oder irgendwas und habe so einen Loop gebaut, wie du vorhin gesagt hast.
Mhm.
Und tatsächlich ist das Ding geworden.
Das Ding?
Also den habe ich gebaut, so eigentlich nur als mal ausprobieren und dann ist das dieser Song geworden und später ja auch eine Single mit lustigem Video, zu dem wir auch noch kommen.
Ich finde auch, bei dem Song ist es ganz gut zu sehen, unsere musikalische Entwicklung von unseren frühen Alben bis jetzt dann eben so, weil ganz früher, da haben wir schon einige Songs rausgebracht, bei denen maximal 3 Akkorde vorgekommen sind und bei Gegen den Wind sind es dann 2. Wirklich, kompletter Song, 2 Akkorde.
Unnötige Sachen rauslassen.
Ja.
Und trotzdem gut.
Also wirklich Wahnsinn.
Ja, dann waren die Aufnahmen abgeschlossen. Mix und Mastering, das war wie immer. Flo hat perfekt gemixt und dann wurde das Ding noch gemastert. Brauchen wir jetzt nicht groß, glaube ich, da gab es nichts zu erwähnen.
Genau, und dann musste es ja irgendwie heißen und musste irgendwie aussehen.
Mhm.
Und da gibt es eine Max.
Oui, 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 oui. HörerInnenfrage.
Von der Eileen. Sie fragt, hat Sibi eigentlich Schäden durch die ganze Röntgenstrahlung davon getragen?
Das kann man leider unter allen anderen Schäden, die du so hast, jetzt nicht mehr genau sagen, ob es davon kommt.
Oh Mann, hey. Sorry, es ist schön, bei dir zu sein. Ne, wir hatten irgendwann die Idee, dieses reingeschaut Symbol sozusagen aufs Cover zu machen und dachten, das wäre doch geil, wenn das in der Röntgenoptik ist, aber finde das mal irgendwo, ja. Weil das macht ja keiner. Und dann habe ich einen Kumpel angerufen, der Arzt ist, und habe den illegalerweise halt so gefragt.
Das darf man gar nicht, ne?
Nee, natürlich nicht. Und das ist ja auch nicht so gesund. Also Röntgenstrahlung kann man schon vermeiden, wenn es sich vermeiden lässt. Aber ich dachte, alles für diese Band. Ja, danke, mal wieder Sibi. Applaus für mein Commitment, bitte.
Danke, Sibi, dass du deinen Gitarrenarm geopfert hast.
Seitdem spiele ich noch schlechter. Genau, dann bin ich da rein und da habe ich mir halt auf diesen Tisch so gesetzt und hat er da ein paar Schüsse gemacht. Johannes ist jetzt abgestorben seitdem, aber das Cover ist richtig schön geworden.
Ey, ich hatte das wirklich verdrängt, dass es halt dein Originalarm ist auf dem Cover. Weißt du, jede andere Band hätte es einfach gefaked, irgendwie mit Photoshop, was weiß ich, aber nee. Ich
bin zum Arzt gegangen.
Ja. Das sind halt real.
Vielen Dank, Sibi, wirklich.
Real shit.
Und der Albumname. Da war es nämlich auch so, dass wir lange drumherum überlegt haben, wie können wir denn dieses Album nennen. Mhm. Auch da haben wir gemerkt, so das erste Mal auf Deutsch, da sollte der Name halt schon irgendwie griffig sein, aber vielleicht dann doch nicht zu viel, nicht zu in diese Richtung, nicht zu sehr in diese Richtung. Und ganz lange, ich habe eine Mail gefunden, ganz lange war der Favorit Auf dem Gewissen. Und fände ich als Albumnamen eigentlich auch ganz gut, so im Nachhinein. Erstes Album auf Deutsch, Auf dem Gewissen, könnte man auch ein paar Sachen reininterpretieren.
Ja, ja.
Wir haben die englischsprachigen Alben Auf dem Gewissen. Wir haben, weißt du, sowas krass. Aber kurz vor Abgabetermin an unseren Grafiker Bräuni, Shoutouts an Bräuni.
Absolut.
Der Schlagzeuger der Alex Mofa Gang,
so.
Der zum ersten Mal zu dem Zeitpunkt unser Album designt hat. Kurz vor Abgabe haben wir uns für Ja als Ob entschieden. Und der war ja auch schon cool. Und im Nachhinein wurde er leider tragischerweise ziemlich richtig und wahr. Da kommen wir später noch dazu. Gott. Ja, als ob wir dieses Album 2 Jahre lang bespielen können. Ja, als ob wir auf Tour fahren. Wird sich noch zeigen. Aber das Album sah irgendwann so aus, wie es aussah und hat so geheißen, wie es hieß. Und es gab auch wieder ein paar Fanprodukte, Fanboxen. Wisst ihr noch, was da drin war?
Ein Rucksack.
Ah, Rucksack und war drin. Siebdruck.
Ein Siebdruck. Und Sticker.
Da hast du alle.
Und ich glaube, das war's schon.
Was wollen wir mit dieser Information jetzt bewirken? Dass die
wir könnten den Podcast nutzen, um einfach mal wieder einen auf ehrliche Band zu machen. Sollen wir das machen?
Ja, mach doch mal.
Wir mussten da ein paar mehr Rucksäcke bestellen, als wir eigentlich, sagen wir mal, gebraucht haben. Und da sind, sagen wir mal, noch ein paar bei uns im Proberaum.
Also man kann auch sagen, wenn ihr vorhabt, einen Rucksackfachhandel zu gründen in einer Fußgängerzone in einer Großstadt, ruft uns an.
Oder macht es direkt bei uns im Proberaum, dann könnt ihr da rausverkaufen. Dann müsst ihr nicht so schleppen.
Wir nehmen 10%.
Nee, aber, also, aber auch da, wenn jemand vorhat, einen neuen Rucksack zu kaufen, schreibt uns. Wir haben die am billigsten.
Ja, also
gut, das ist eigentlich gut.
Ja, klar, die gibt es noch im Shop. Bestick. Aber jetzt mal ernsthaft, wenn jemand eine Idee hat, was man mit vielen übrigen Rucksäcken machen kann, gerne mal schreiben. Das kann man doch auch einfach mal sagen.
Guck mal, wir hätten jetzt Werbung machen können, so richtig Werbung, aber haben wir nicht gemacht.
Der Rucksack ist geil, bitte kauft ihn, er ist günstig bei uns zu haben, aber realistisch betrachtet werden wir die nicht alle ausverkaufen.
Die Schule geht doch bald wieder los. Kauft euren Kindern endlich mal ordentlich.
Jetzt mache ich mal richtige Werbung. Kauft euren Kindern Tickets für unsere Tour im Oktober, November, weil die wird ganz groß.
So.
Wir haben nämlich auch ein neues Album draußen.
Nee, noch Werbung noch mittendrin.
Ja. Unser neues Album Dive, wer das nämlich noch nicht gekauft hat, der kann mich auch mal richtig am Arsch lecken. So
Werbung zu Ende. Sehr professionell ging es wieder.
Danke, Max.
Bitte. Danke auch, Sibi.
Was gibt's sonst dazu sagen?
Oh Gott, wir sind total wieder außer Rand und Band hier.
Haben wir ein Fotoshooting gemacht? Ja, bestimmt, aber juckt doch keine Sau. Nee. So, obwohl, das haben wir vielleicht den Fotografen oder die Fotografin jetzt.
Shoutouts Diana Mühlberger, da haben wir in Ulm, sind wir da rumgerannt, auch für den ganzen Tag und haben einfach versucht, an coolen Orten Fotos zu machen und zum Beispiel hier im Kabarett Eden, im Club Eden, da ist dieses Private Dance Bild entstanden, finde ich schon sehr geil, muss ich sagen.
Stimmt, ja. Und da hat es auch den ganzen Tag so ein bisschen genieselt.
Ja, war kein schöner Tag, wettermäßig.
Teilweise haben wir auch, deswegen gibt es da auch ein Foto mit einem Regenschirm drauf, so einem halben, der gerade auseinanderfährt.
Ja, stimmt.
Ich würde sagen, bevor wir jetzt zum Ende dieser Folge kommen, weil wir haben schon wieder echt ziemlich lange gelabert.
Wahnsinn,
auch ist gar nicht so lange rüber.
Was ihr mal labert.
Ja, jetzt gehen wir aber nochmal kurz zu den Videodrehs. Wir haben nämlich ein paar Videos gedreht.
Gehen wir da noch hin?
Ja, da gehen wir jetzt einfach noch hin.
Okay.
Und zwar gab es das erste Video zum Ja-als-Ob-Album und zwar war das der Song Faust.
Ja.
Da haben wir das gemacht.
Das haben wir in der Hauptstadt Berlin gedreht mit Bernhard und Moritz Schinn, zwei Brüder, wie man sich vielleicht denken kann. Coole Typen, Shoutouts. Und da sind wir eigentlich auch, kann man in Anführungsstrichen sagen, einfach durch Berlin gerannt an unterschiedlichen Spots und haben in die Kamera performt und hatten dabei Spaß. Oder manchmal hat man vielleicht auch dann kurz so getan, als hätte man Spaß, weil es war dann doch wieder heiß und irgendwas.
Darf man uns vielleicht ein bisschen inspirieren lassen von diesem Mein Mikrofon-Videodreh von den Jennifer Rostock Cover, weil der auch so einfach so locker von der Hand ging. Dieser war aber dann doch nicht ganz locker, war auch wieder den ganzen Tag, aber ist ein tolles Video geworden. In vielen ikonischen Landschaftsstrichen in Berlin haben wir das gedreht. Und es war cool. Und dann auf das nächste Video, da bin ich richtig stolz, weil da sagten wir uns, eigentlich braucht man ja kein Geld, um ein geiles Video zu drehen, sondern nur eine mega gute Idee. Lass uns doch mal nicht Budget wenig 500 Euro oder 1000 Euro machen, sondern lass uns doch mal Budget null machen. Und guck mal, jeder von uns hat so eine Kamera immer dabei. Wir haben uns drei, mehr brauchen wir noch nicht. Und dann haben wir uns bei Max getroffen und haben ein Video nur mit unseren Handys gedreht. Im Hochkantformat. Und ich schaue das sehr gerne.
Es ist cool geworden, tatsächlich. Also war sehr aufregend, weil wir bei ein paar Sachen vor dem Dreh da noch nicht so genau wussten, wie machen wir das jetzt und wie klappt das. Aber es hat gut hingehauen, würde ich sagen. Ja, ist cool geworden, auf jeden Fall.
Als Spoiler, dieses ganze Musikvideo spielt sie ja quasi in einem WhatsApp-Chat-Fenster ab.
Und Videocall.
Und das Ganze alles im Videocall, genau. Und das Ganze zu timen, wann welcher Text eingeblendet wird, wann welches Bild dazukommt, das war ganz schön tricky. Aber es war ein super witziger Drehtag. Und ich mag vor allem die Sequenz, in der Sibi sein skurriles Gitarren-Solo auf einem Treppengerüst spielt und wir mit Ventilatoren seine Haare nach hinten föhnen. Hat mir gut gefallen.
Das war doch bei deinen Eltern im Haus.
Ja, die Szene ist eine Frechheit.
Was haben die eigentlich dazu gesagt?
Ach, meine Eltern, die sind Kummer gewohnt, die kennen mich jetzt seit 38 Jahren, das schockt die nicht mehr.
Nee, ich finde, das Video haben wir tatsächlich richtig gut hinbekommen. Super. Und wie viel hat es gekostet?
0 Euro.
Das ist der. 12 Nerven.
Genau. Was ein bisschen mehr gekostet hat, aber mir auch wirklich jetzt mal so richtig Spaß gemacht hat, war der Videodreh zum nächsten Video, und zwar Gegen den Wind. Und da durften wir einfach den ganzen Tag mit einem Stinkefinger-Verkleidungsanzug durch Stuttgart marschieren.
Wirklich, das ist auch so ein Wahnsinn. Auch wieder so ein typisches Beispiel für uns, einfach wie wir davor zu Hause sitzen und uns überlegen, was könnte dazu passen zu dem Inhalt. Es geht ja Piss gegen den Wind, ist ja so die Hook des Songs. Und irgendwann kam die Idee, lasst uns doch in einem Mittelfingerkostüm einfach einen ganzen Tag durch Stuttgart laufen. Und dann ist halt dieser Tag und dann trifft man sich morgens und dann wird dir klar, okay, ich laufe jetzt den ganzen Tag in einem Mittelfingerkostüm durch Stuttgart. Und das ist in meinem Fall auch noch die Stadt, in der ich wohne, wo ich einfach viele Leute kenne. Ey, das war wirklich jetzt nicht so angenehm. Und jedes Mal, wenn ich an diesen Drehtag zurückdenke, sehe ich immer Max vor mir, wie er in diesem Mittelfingerkostüm dasteht und sich mit irgendwelchen älteren Frauen auf der Straße unterhält.
An der Bushaltestelle.
Ja, die haben dich ständig angesprochen.
Das war wunderschön. Das war toll. Ist glaube ich, sogar im Video zu sehen.
Ja, klar. Ja, und ich fand auch die Szene, wo du mit dem Free Hugs dastehst und mit den Leuten so erklärst, ja, wir machen ein Video, keine Ahnung, was das ist. Also, es war einfach richtig süß. Und auch ein echt tolles Video. Passt total gut zum Song, finde ich.
Ja, ich finde es auch super.
Und im Nachhinein ist es eine lustige Geschichte. Währenddessen teilweise unangenehm.
Eher schlimm.
Oh. Aber cool. Ja, aber hey, dann kam unser Album raus.
Dann kam es raus.
Als ob. Und ich würde sagen, wir gehen da richtig in der nächsten Folge drauf ein. Aber für uns kann man so sagen, hey, das war echt schwierig, dieses Album zusammenzustellen, zu schreiben, zu produzieren. Jetzt ist diese schwierige Zeit endlich zu Ende.
Vorbei.
Jetzt kommt das Album raus. Und ein paar Wochen später gehen wir auf Tour. Dann sind wir wieder die allerbesten Freunde und machen nur das, was uns richtig Spaß macht. So, und was dann passiert ist, hören wir in der nächsten Folge.
Wir können eins sagen, es kam nicht so, wie wir dachten.
Aber wir sitzen da und lachen, oder?
Ist das nicht so schlecht gewesen. Es ist lang genug her, jetzt können wir auch wieder lachen.
Genau, nächstes Mal geht's weiter bei Itchy Deep Dive. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Hey, tschüssi.
Mach's gut, ciao.